del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Depressione. Wir sind wieder live hier im Studio in Aschersleben und bei mir heute zu Gast Sebastian Knipp. Herzlich willkommen, Sebastian.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du den Weg aus Berlin geschafft hast und hier bei uns im schönen Aschersleben bist. Und ja, ich freue mich oder wir freuen uns, dass du da bist. Sebastian Knipp ist 27 Jahre alt. Du hast auch Depressionen. Das wird heute auch unser Hauptthema sein. Du bist Blogger, du bist YouTuber und du bist Rapper. Du hast mir was aufgeschrieben. Escapes, was ist das?
Jetzt Escape direkt. Mhm. Ja, das ist mein Künstlername als Rapper. So, okay. Das ist nochmal, das hat nicht zwangsläufig was mit dieser Depressions-YouTube-Geschichte zu tun, sondern es ist die Musik, die ich mache. Natürlich spiegelt sich alles Mögliche, was in meinem Leben passiert ist und passiert, dort wieder in den Songs. Werden wir dann vielleicht nachher auch noch hören. Deswegen hat es schon mit meinen Depressionen auch zu tun. Aber in erster Linie bin ich natürlich heute als Depressions-YouTuber hier.
Genau, und als Rapper, du hast uns Musik mitgebracht. Wir haben auch schön ein paar Sachen hier ausgesucht, die vielleicht nicht ganz so düster sind. Mhm. Aber da sprechen wir später nochmal drüber.
Ja, gerne.
Ja, und ja, im Studio begrüße ich natürlich
unser Martin.
Unser Martin. Martin ist heute zum dritten Mal hier in der Sendung und bedient die Technik. Es steigert sich von Stück zu Stück. Ganz tolle Leistung, ganz tolles Arrangement. Gut, was sind die Themen heute? Also Hauptthema natürlich Sebastian Knipp, Basti Depressiva, auch bei Facebook zu finden. Es ist auch, glaube ich, der YouTube-Kanal heißt so, ne? Oder?
Der YouTube-Kanal heißt einfach Basti Depressiva, Instagram, auf Facebook gibt es auch die Seite, alles unter diesem Namen, ja.
Okay, ja, dann werden wir noch die letzten 5 Wochen, also wir hatten ja jetzt ja 5 Wochen, weil es ja immer der 2. Dienstag im Monat ist, seit der letzten Sendung ist natürlich auch viel passiert, ich war auf Festivals, ich war, wo war ich noch? Ich war, weiß ich nicht, überall auf irgendwelchen Kongressen, auf Veranstaltungen, auf Berufungen und so weiter. Da sprechen wir später nochmal drüber. Martin, ich würde sagen, was wird denn jetzt für Musik kommen?
Wir spielen jetzt von Peter Schilling Ozean.
Okay, super.
Also Musik ab.
Ja, Peter Schilling, selbst auch Betroffener. Hatte Burnout, schließt ja Depression mit ein. Ganz, ganz toller, spannender Mensch, Typ. Ja, Basti, seit wann leidest du unter Depressionen?
Seit 2012.
Seit 2012. Wie ist das erkannt worden? Wie kam das bei dir so?
Sehr schleppend. Ich glaube, das ist auch ein Schicksal, was viele Betroffene teilen. Eben weil es, obwohl wir schon 2017 haben, es noch nicht so richtig angekommen ist in der Mitte der Gesellschaft, wie wir beide und auch noch mehr Menschen sich das vielleicht wünschen würden. Es wird immer so ein bisschen unterschätzt und so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, je nachdem auch bei welchen Ärzten man landet, das ist ja so nach dem Prinzip Zufall quasi, und ich hatte da eher Pech. Also ich bin eine ganze Zeit lang zu Hausärzten gerannt, die nicht so psychoaffin waren, wenn man so will. Es hat ja alles begonnen bei mir mit ganz schweren Magen-Darm-Beschwerden. So, also mit dem Reizdarm, wie ich ihn heute nenne, weil ich weiß, dass der Reizdarm ein Reizdarm ist, aber bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Selbstdiagnose dann letztendlich zu kommen, war es ein langer Weg auf jeden Fall. Ich denke mal, das können auch viele teilen, die jetzt zuhören. Es hat alles damit angefangen und dann bin ich dann doch irgendwann durch irgendeinen Hausarzt an einen Therapeuten gekommen und da hat sich dann mehr oder weniger herausgestellt, dass die Ausbildung, die ich damals zu dem Zeitpunkt gemacht habe, mir total gegen den Strich ging, aber dass ich mir das selbst lange nicht eingestanden habe und nicht ehrlich zu mir selbst war und mich gezwungen habe, beziehungsweise mich gezwungen gefühlt habe durch mein soziales Umfeld, diese Ausbildung durchzuziehen. Und das ist höchstwahrscheinlich, man weiß es ja nie genau, aber höchstwahrscheinlich der Auslöser oder ein Hauptauslöser für meine Depression und für diese psychosomatische Erkrankung bzw. somatoforme Erkrankung, wie man jetzt sagt, war, ja.
Also Reizdarm, also ich kenne das so, wenn ich Stress habe, zu viel Stress, dann meldet sich der Magen.
Richtig, das ist der Klassiker, ja.
Das ist der Klassiker. Genau. Früher hatte ich das immer so in jungen Jahren, als ich noch in der Schule war, letztes Jahrhundert, hatte ich immer im Frühjahr und im Herbst irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche Probleme und natürlich so vor Schwierigen, wir hatten uns ja vorhin unterhalten, Schule und so weiter, Vortrag halten und so weiter, da hatte ich dann auch immer irgendwie dieses Magenkrummeln. Hat das damit was zu tun?
Genau, es hat generell mit Stress zu tun, das ist der Hauptauslöser, also ich lese gerade erst ein Buch, also Ernährung bei Reizdarm, da geht es halt generell so ein bisschen um die Zusammenhänge. Was für mich natürlich interessant ist, ist zu sehen, wie hängt überhaupt Verdauung oder das Magen-Darm-Trakt mit unserer Psyche zusammen. Da gibt es definitiv Zusammenhänge, aber das ist halt noch nicht so richtig erforscht. Und ich habe es in der Tat auch bei den Abiturvorbereitungen zum ersten Mal gemerkt. Mhm. Aber da war es natürlich überschaubar. Während des Lernens und während sich dieser ganze Druck aufgebaut hat, kamen dann auch immer intensivere Beschwerden. Aber die sind dann auch wieder abgeklungen, als ich über den Berg war, als ich meine Prüfungen alle geschafft hatte und als ich dann mein Abi in der Hand hielt, mein Abi-Zeugnis. Und danach kam ja dann direkt die Ausbildung schon und da gab es dann auch natürlich Prüfungssituationen, auch kleinere Tests und irgendwie Klausuren in dem ganz normalen Alltag, auch Berufsschule und so weiter, ganz normale Ausbildung eben. Und da habe ich das halt auch immer wieder gemerkt, also ein bestimmter Prüfungsstress ist bei Reizdarmpatienten fast schon unvermeidbar, das gehört in gewisser Weise dazu, aber ich habe es dann einfach an der Intensität gemerkt. Es verging dann ab einem gewissen Punkt kein Tag mehr, kein Arbeitstag mehr ohne diese Probleme, beziehungsweise auch kein Wochenende mehr, nichts. Mhm. Ich hatte wirklich rund um die Uhr, außer beim Schlafen halt, diese Beschwerden. Mhm.
Kommen wir später noch dazu. Berufswahl, Stress und so weiter, da haben wir ja noch einen Blog. Kann man da mit Ernährung etwas tun, weißt du das?
Kann man, wie gesagt, ich habe gerade erst angefangen, das Buch zu lesen. Das ist halt einfach so, dass bestimmte Nahrungsmittel und bestimmte Produkte besser verdaulich sind für den Reizdarm. Also da geht es dann einfach darum, die Katastrophe nicht noch größer zu machen. Also indem man verdauungsfreundliche Dinge zu sich nimmt, schont man halt den Darm quasi ein bisschen und bereitet ihm nicht noch mehr Stress, als er sowieso schon hat. So, aber dadurch kommt man ja auch nicht unbedingt an die Wurzel des Übels ran. So. Also das kann man dann im Optimalfall vielleicht sogar durch eine Psychotherapie in den Griff bekommen oder da kann man dann wirklich an der Wurzel arbeiten und nicht nur Symptome, was Reizdarm ja im Endeffekt ist oder diese Verdauungsbeschwerden arbeiten. Also es ist ganz oft, dass es nach allem, was ich bisher gehört und gelesen habe, dass es psychische Ursachen hat.
Mhm. Ich weiß ja nun, dass du auch Sport treibst. Mhm. Was machst du?
Also ich spiele Fußball beim FCF. Schöne Grüße an der Stelle. und ich mache Fitness und ja, generell es hängt halt auch alles ein bisschen mit Fußball zusammen. Ich mache jeden Tag entweder gehe ich laufen oder mache Fitness und das halt auch nicht zuletzt, um fit zu werden für die neue Saison, die jetzt beginnt.
Und für dich vielleicht?
Und für mich, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Ich will im Fußball erfolgreich sein, ich will Leistungen bringen können, ich will in den Spiegel gucken können und mich gut finden können. Also ich finde mich zum Beispiel immer zu dünn, schon seit Ewigkeiten. Das ist halt auch immer eine Schwierigkeit auf jeden Fall.
Hättest du mal was gesagt, ne? Martin, wir haben ja so ein schönes Lokal zum Schweg, heißt das, hätten wir schönes Eisbein essen können. Ja,
genau. Das wäre dann zum Beispiel nichts für mich, aber vom Prinzip her geht es schon in die Richtung. Ja.
Gut, weil wir haben jetzt gleich eine noch ein Interview, was ich geführt habe, denn ich war zum zweiten Mal schon auf einem Festival vor 4 Wochen circa in Travemünde, wunderschön an der Ostsee gelegen. Das Ganze heißt Lebensfreude Festival und ja, in meinem Alter 48 war es natürlich hart. Ich war danach noch auf einem anderen Festival, so bei Wind und Wetter an der Küste irgendwo im Zelt zu verharren. Aber ich habe dort eine ganz, ganz tolle Person persönlich mal kennengelernt. Wir haben schon ein paar Mal hin und her geschrieben bei Facebook, haben uns dort getroffen. Das ist die Steffi Kinter, die betreibt dort ein Yoga-Zentrum. Und ich habe mich da selber noch nicht so rangetraut. Hast du schon mal Yoga gemacht?
Einmal, ja. Einer Freundin zuliebe damals.
Oh, ist es noch deine Freundin? Oder?
Nee, einfach nur eine Mitschülerin. So.
Mitschülerin und?
Da war es nicht so mein Ding. Aber ich glaube, ich würde heute unter anderen Gesichtspunkten daran gehen, gerade durch diese Vorgeschichte, über die wir hier reden.
Scheint auch sehr interessant zu sein, weil die Steffi Kinter ist nicht nur Yoga-Lehrerin als klassisch, ja, und wir haben uns dann am Dienstag nach dem Festival getroffen, herrlichster Sonnenschein, wir haben ein paar schöne Übungen gemacht, also so Anfangsübungen, Steffi, bleib ruhig, nur Anfangübungen, und haben uns dann in so einen Café, also außerhalb, weil es war sehr windig, haben wir uns einfach hingesetzt. Es war wunderschön. Bevor wir das Interview geführt haben, haben wir erstmal 3 Stunden so privat oder Gott und die Welt uns unterhalten, weil sie hat nämlich auch, das fand ich so spannend, 2 Zusatzausbildungen im Yoga-Bereich. Einmal Yoga und Psyche, da werden wir jetzt gleich ein Interview hören und dann Yoga und Sucht, das werden wir uns später mal anhören und das finde ich total spannend und interessant, mal so einfach, weil ich bin ja auch mal so ein hibbeliger Typ, vielleicht da einfach auch mal so runterzukommen und ja, Martin, fahr einfach mal das Interview mit der lieben Steffi Kinter aus.
Mach ich.
Jo, dankeschön.
Und ab geht's.
Ja, hallo Steffi Kinter, herzlich willkommen.
Hallo Thomas.
Ja, Steffi, wir sitzen hier in Travemünde, ja, jetzt nicht mehr ganz am Strand, da waren wir vorhin, haben ein bisschen Yoga gemacht, aber fürs Interview war es ja jetzt doch ein bisschen windig und ja, das Rauschen wollten wir jetzt nicht so haben. Steffi, du bist hier in Travemünde Yoga-Lehrerin.
Ja, genau, das stimmt.
Ja, Steffi, wir haben uns hier auf der Lebensfreude getroffen, haben uns vorher schon übers Internet kennengelernt und du hast mir eine spannende Geschichte erzählt. Du hast eine Zusatzausbildung, Yoga und Psyche. Kannst du uns da ein bisschen was für unsere Sendung dazu erzählen?
Ja, genau. Ich habe eine Weiterbildung gemacht letztes Jahr zum Thema Yoga bei psychischen Krankheiten, wie das Yoga unterstützen kann, Menschen, die psychisch krank sind, also zu verschiedenen Krankheitsbildern.
Okay, also Depression, Burnout, hattest du mir erzählt. Wie funktioniert das? Wie unterstützt das?
Also man schaut erstmal, wie ist das Krankheitsbild? Wo haben die Menschen, sind sie nicht mehr in Balance? Und wie kann das Yoga auf verschiedenen Ebenen unterstützend helfen, dass sie wieder in Balance kommen?
Ja, da ich jetzt nicht so viel Ahnung habe von Yoga und Balance, kannst du es kurz mal für unsere Hörerinnen und Hörer erklären, was das bewirkt, Balance, was es ist?
Ja, genau. Also wir im Yoga sagen, wir haben nicht nur einen Körper, sondern 5 verschiedene Körper. Das ist unser physischer Körper, Knochen, Muskeln, Blut. Und dann haben wir den Energiekörper, Prana-Körper heißt das auch, dann unsere Gefühle, Emotionskörper, dann den Geist und auch die Seele, also 5. Und Yoga kann auf allen Ebenen wirken, um dort wieder ins Gleichgewicht zu gehen, je nachdem, was man halt braucht.
Also wenn ich jetzt eine Depression habe, was brauche ich da?
Da schauen wir wirklich, was auf den Ebenen los ist, zum Beispiel auf körperlicher Ebene. Depressive Menschen haben oft Rückenschmerzen, Müdigkeit. Und da könnten wir jetzt Yoga-Übungen machen, die die Rückenschmerzen auflösen, aber auch kräftigende Übungen, um die Haltungsmuskulatur wieder zu stärken. Sehr gut ist es auch, Bauchmuskelübungen zu machen, also richtig kräftig, weil der Bauch hat auch was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, mit dem Selbstwertgefühl. Und wenn ich starke Bauchmuskeln habe und auch gut meinen Körper spüre, dann stehe ich schon ganz anders auf und fühle mich auch im Stehen viel besser. Kann mich auch aufrichten und die Welt ganz anders wahrnehmen, als wenn ich so mit hängenden Schultern und hängenden Kopf vor mich hinschlurfe.
Mhm. Gut, jetzt ist natürlich für mich die Frage, jetzt bin ich depressiv und jetzt bin ich nicht ganz motiviert vielleicht, weil ich jetzt gerade irgendwo zu Hause rumhänge. Wie kriege ich die Motivation, zum Yoga zu gehen, weil ich vielleicht noch nicht mit Yoga zu tun hatte? Was hast du da vielleicht eine Idee, einen Tipp für unsere Hörer?
Ja, es gibt zum Beispiel auch Übungen, die ich morgens im Bett machen kann, wenn ich nicht hochkomme mit dem Hintern, wie du vorhin schon gesagt hast. Und zwar kann man eine Atemübung im Liegen machen, die heißt Kapalabhati. Dabei zieht man beim Ausatmen den Bauchnabel nach innen. Der Atem geht schnell raus und dann lässt er den Bauch wieder locker und dann fließt der Atem von selber rein. Es ist ein sehr effektives Bauchmuskeltraining und gleichzeitig baut das Energie auf. Und das macht man so 5 bis 10 Minuten und dann hast du vielleicht ein bisschen mehr Energie auch, um dich aufzusetzen und aufzustehen.
Mhm. Ja, also in der Quintessenz ist ja Selbstmotivation ein Stück weit muss man betreiben. Und ich frage jetzt mal im Namen der Männer, sind auch Männer bei Yoga willkommen oder gern gesehen? Wie ist das hier so bei euch in Travemünde?
Lustige Frage, natürlich sind Sie herzlich willkommen. Ursprünglich wurde das Yoga ja nur von Männern gemacht, von den Priestern und Gelehrten in Indien früher, die Kaste der Brahmanen. Also auch nur von einem Lehrer zum nächsten Schüler weitergetragen, von Hand zu Hand. Und als das Yoga dann in den Westen kam, so 1960, 1970 rum, haben das auch ganz, ganz viele Männer gemacht. Im Moment haben wir so ein bisschen den Trend, wie es aussieht, dass es mehr Frauen machen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht haben die Männer so ein bisschen Vorurteile, dass sie nicht beweglich genug sind, aber das ist Quatsch, weil man kann jede Yoga-Übung an jeden Körper anpassen. Wir sind sehr gut ausgebildete Yoga-Lehrer. Und dann gibt es Hilfsmittel wie Kissen und man kann sich mit einem Gurt auch ein bisschen weiter nach vorne ziehen als Armverlängerung. Also es ist wirklich mit jedem Körper machbar. Und ja, traut euch ruhig, ihr Männer, das tut euch gut.
Ja, super Empfehlung. Steffi, du arbeitest, also du hast ja von erzählt, du hast auch diese Ausbildung Yoga bei psychischen, seelischen Erkrankungen, Störungen. Und du arbeitest ja auch mit einer Klinik zusammen, die das für sich erkannt haben und das als unterstützende Leistung dort mit anbieten, oder?
Ja, genau. Also ich bin da auch offene Türen eingelaufen. Also die Klinikleitung selber macht auch Yoga für sich und auch die Therapeuten unterstützen das sehr. Das ist jetzt kein Pflichtprogramm in der Klinik, sondern es ist freiwillig, wird aber sehr gern angenommen von den Rehabilitanten, weil die haben ja auch einen sehr anstrengenden Klinikalltag. Also wenn sie die Therapie machen, sind die emotional auch manchmal sehr aufgewühlt, wenn sie sich mit ihrer Vergangenheit so auseinandersetzen müssen. Und in der Yogastunde können sie das wieder ausgleichen und runterfahren. Und gleichzeitig nehmen sie ihren Körper auch mal positiv wahr. Also wenn es sind ja viele drogenabhängige oder auch alkoholkranke Menschen. Und die haben ihre Drogen genommen, um sich nicht wahrnehmen zu müssen, wenn sie auf der Flucht waren von ihrem Alltag oder von ihren Gefühlen. Und im Yoga lernen sie aber wieder, wirklich ihren Körper zu spüren von innen heraus und auch zu merken, was tut mir gut und was tut mir nicht gut.
Ja, finde ich ein cooles Angebot, das auch, sage ich mal, im Klinikrahmen anzubieten. Und Steffi, du bietest bei dir auch an, also so Seminartage, Wochen, bist jetzt, glaube ich, auch im Oktober irgendwo in Rostock und ich glaube, das ist schon eine interessante Geschichte. Ich sollte das vielleicht auch mal auch aktiv irgendwann nochmal machen, weil das Stichpunkt, oder der Stichpunkt war ja auch runterkommen. Ja, wir hatten uns vorhin auch privat ja unterhalten, diese vielen Spuren im Kopf, dieses einfach so tak, 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 tak. Und ich glaube auch so für ADHSler ist das bestimmt auch eine coole Geschichte, einfach, wenn du sagst, runterkommen, einfach sich spüren. Ich glaube, das ist so ein, ja, das ist sowas, was man da lernt, ne, bei diesem Angebot.
Ja, auch. Also es gibt verschiedene Yoga-Techniken, die den Geist zur Ruhe bringen. Das ist eigentlich auch das Ziel des Yogas, dass man den Geist zur Ruhe bringt, also die Gedankenwellen, dass sie zur Ruhe kommen. Und das ist natürlich bei Menschen, die Depressionen haben, so was ich erfahren habe von meinen Teilnehmern, ganz häufig, dass die Gedankenspule im Kopf nicht aufhört, dass sie deshalb auch nicht schlafen können und Schlafstörungen haben. Und da kann man zum Beispiel auch Mantra singen nützen. Ein Mantra ist etwas, was sich ständig wiederholt. Nur 1 bis 2 Zeilen Text, die sich immer wiederholen. Und das singt man dann 10 Minuten am Stück oder auch 30 Minuten am Stück. Und das Gehirn sagt irgendwann, ach komm, kenne ich schon. Brauche ich jetzt nicht mehr drüber nachdenken. Und dann hören die Gedanken auf und man ist ganz im Sein. Und das ist so schön, weil dann diese Gedankenstille entsteht. Also das empfinden die Leute als sehr erholsam und friedvoll.
Sing mal kurz an, bitte.
Bitte was?
Sing mal kurz an, bitte. Gut, das fällt jetzt, glaube ich, unter einer anderen Rubrik, die Steffi auch noch anbietet, nämlich Lach-Yoga. Also sie lacht so schön. Und gut, mit den Mantras machen wir später mal. Steffi, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass ich dich kennenlernen durfte, dass wir so tolle Gespräche hier geführt haben, und möchtest du uns noch was oder den Hörern noch was mit auf den Weg geben?
Ja, ihr Lieben, also habt keine Angst, Yoga mal auszuprobieren. Das ist wirklich eine schöne Sache und es macht richtig Spaß. Und ich hatte diese Woche erst einen jungen Mann, der hat sich 3 Monate lang überlegt, ob er zum Yoga gehen sollte oder nicht, weil seine Freunde immer Witze über ihn gemacht haben, wenn er das angesprochen hat. Aber es war wohl so eine innere Stimme von ihm, die sagte, mach mal Yoga, das tut dir gut. Und jetzt hat er das wirklich mal, hat sich überwunden und ist diese Woche zu mir zum Yoga gekommen. Und er sagte nach der ersten Stunde, boah, das war ja großartig. Er fühlt sich so gut und so erfüllt und glücklich. Er wundert sich, dass er das nicht schon immer gemacht hat. Also probiert es gerne mal aus.
Super, vielen Dank, liebe Steffi. Dir noch eine gute Zeit und wir sehen und hören uns. Ne? Vielen Dank.
Ja, wir haben alle drei heute, wir sind ja Männer hier im Studio, reine Männerrunde. Vielleicht noch ein bisschen Yoga machen nach der Sendung, oder? Martin guckt schon ganz grimmig.
Aber nur auf 2 Beinen.
Auf 2 Beinen. Sebastian, deine Berufswahl, also ich hatte das ja bei dir bei Facebook gelesen, das ist auch sehr, sehr turbulent, dieser Wechsel auch, musste ich so schmunzeln, weil ich kenne das auch von mir, bin ja nur 20 Jahre älter als du, und du hast damals beim ersten Gespräch gesagt, oh, was da auf mich noch drauf zukommt. Ist das so?
Ich habe damals gesagt bei unserem Gespräch, du könntest ein Buch darüber schreiben.
Was du auch.
Erlebt hast. Ne? Und ja gut, das, was so auf einen zukommt, weiß man natürlich nicht. Ne? Wenn man es sich aussuchen könnte, würde man wahrscheinlich sagen, ja klar, ab dem ersten Tag nach dem Abi, ich habe jetzt irgendwie einen geregelten Werdegang oder so, aber es ist nun mal nicht die Realität, nicht das wahre Leben immer. Und du weißt ja auch, dass man auch über Umwege an sein Ziel kommen kann oder dass der Weg auch manchmal das Ziel ist, jetzt wird's philosophisch, aber dass der Weg manchmal das Ziel ist und dass es vielleicht einfach nötig ist, das ist ja auch total individuell, bestimmte Erfahrungen zu machen und bestimmte abschreckende Erfahrungen zu machen. Mein Motto ist es immer so, versuch aus allem Schlechten irgendwas Positives zu ziehen. So, und das ist möglich, das will ich halt auch mit meinem Format klar machen.
Du hast 2010 bis 2013 eine 3-jährige Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung, ne?
Richtig.
Du hast hier geschrieben, Selbstzwang zum Abschluss der Ausbildung.
Genau, also ich habe die Ausbildung angefangen, weil es im Prinzip, also ich wusste, ich will eine Ausbildung machen nach dem Abi, weil ich Geld verdienen wollte und nicht geduldig gewesen wäre, um noch 6 Jahre oder so ein Studium zu machen. Und ich habe auch so ein bisschen, naja, nicht direkt Druck, aber Motivation, sage ich mal, von meinen damaligen Schwiegereltern quasi bekommen. Da war eine gewisse Erwartungshaltung oder da war eine Ermutigung, so nach dem Motto, such dir mal einen sicheren Job, dann kannst du planen, hast du Planungssicherheit, dann kannst du eine Familie gründen und so, genau das, was ich ja vorhatte. Soweit, so gut. Und dann hatte ich auch verschiedene Vorstellungsgespräche, verschiedene Bewerbungen geschrieben, aber im Endeffekt war diese Ausbildung oder dieses Ausbildungsangebot das einzige, was mir dann schwarz auf weiß vorlag. Bei allem anderen bin ich dann ausgeschieden. Da war ich dann aus dem Rennen und deswegen war das die einzige Möglichkeit für mich. Die Alternative wäre gewesen, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang auszusetzen, noch weiter. Aber man muss dazu sagen, ich war schon mal sitzen geblieben und ich hatte ja auch noch 13 Jahre Schule, nicht 12 wie jetzt. Deswegen war ich so ein bisschen ungeduldig und dachte mir, ich starte da jetzt einfach mal rein und hatte vor allem ein naives Weltbild noch und dachte mir einfach, ja, ich mache da jetzt eine Ausbildung und danach der Ausbildung arbeite ich da und dann arbeite ich mich irgendwie hoch und dann habe ich irgendwann ein passables Einkommen und dann ist das halt mein Job so. Und hatte damals natürlich keine Depression und hatte keine Ahnung davon und wusste noch gar nicht, wie wichtig Gesundheit ist im Vergleich zu beruflichem Erfolg und so weiter.
Was mich hier so ein bisschen so erstaunt hat, ist dieses Wort Selbstzwang. Ja, also wenn du das jetzt gerade so erzählst, berichtest, die Schwiegereltern haben dir da irgendwo, ja, und ich glaube, aus heutiger Sicht würdest du, also Menschen, die in Ausbildung noch sind, sagen, sie sollen auf vielleicht mal ein Jahr aussetzen und mal nichts machen, ein Bundesfreiwilligendienst ja vielleicht machen, bevor sie, sage ich mal, dahin kommen zum Selbstzwang.
Ja, definitiv. Bevor sie irgendwas tun, man kann ja auch Dinge versuchen, man hat ja auch hier in Deutschland weitgehend diese, also mindestens 3 Monate so eine Probezeit, in der nicht nur der Arbeitgeber, das vergessen viele, sondern auch der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, ohne Angabe von Gründen fristlos zu kündigen. Und das sollte man nutzen. Das hätte ich auch nutzen können. Oder selbst auch nach einem halben Jahr hätte ich ja noch mit einer Kündigungsfrist gehen können. Man ist ja nicht da irgendwie inhaftiert. Man ist ja immer noch ein freier Mensch. Und man kann an jedem Tag selbst bestimmen, ob man da weitermacht oder geht. Man kann einfach gehen. Nur ich bin ein erstens bin ich zum Beispiel ein sehr zwanghafter Mensch generell und deswegen musste ich das zu Ende machen. Alles, was ich anfange, muss ich zu Ende machen. Zum anderen ist es auch bei den nicht zwanghaften Menschen ein Problem, Dinge einfach abzubrechen und wieder neu anzufangen, weil viele sich in unserer deutschen Leistungsgesellschaft, wie es ja so schön heißt, viele sich Gedanken machen und Sorgen machen um einen Lebenslauf mit Lücken. Das ist das größte Problem für manche, habe ich das Gefühl. Gerade für so andere Leute in meinem Alter oder noch jüngere, die jetzt vielleicht gerade aus der Schule kommen. Alle machen sich einen Riesenkopf um eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Aber was ist eine Lücke in einem Lebenslauf, denke ich mir immer, im Vergleich zur Gesundheit oder im Vergleich dazu, dass du deinen Platz irgendwo in der Welt findest und glücklich wirst oder irgendwie zufrieden wirst. Ja? Also da sind die Werte noch nicht da, was man aber natürlich auch von einem 18-Jährigen oder so noch nicht erwarten kann. Wo soll da die Erfahrung auch herkommen?
Du zauberst mir gerade so ein schönes Lächeln ins Gesicht, weil es ist wirklich eine ganz, ganz sympathische, tolle Aussage gerade gewesen, weil ich mich gerade an letztes Jahr erinnere, La Gomera, 2 junge Menschen kennengelernt, die einfach auch im Studium waren, die gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal ein halbes Jahr nichts, wir machen jetzt mal ein halbes Jahr eine Lücke, wie du jetzt gerade so schön sagst, ja, und haben einfach mal so ein halbes Jahr dann vorgehabt, auf La Gomera einfach mal alle 5 gerade sein zu lassen, Energie zu tanken, und ich glaube, das tut der Psyche und der Seele auch sehr, sehr gut, oder?
Warum nicht? Ich habe auch Freunde, also kenne auch Leute so, die haben während ihres oder in ihr Studium jeweils so ein Auslandssemester mal eingebaut, wo sie teilweise haben sie dann auch studiert, aber vielleicht nicht ganz so intensiv, wie sie es hier gemacht hätten. Und die haben das auch teilweise gezielt gemacht, weil sie gemerkt haben, in Berlin oder hier in Deutschland, wo sie studiert haben, war irgendwie die Luft raus, war irgendwie die Motivation nicht mehr da. Und das sind doch super Methoden, um dem sogenannten Burnout oder um Depression vorzubeugen. Einfach mal hin und wieder eine Pause machen quasi und nicht so immer sich zwingen, alles durchzuziehen und nicht so im Strom der Leistungsgesellschaft mitschwimmen.
Und du hast ja hier auch gesagt, oftmals ist der Druck der Familie, der Freunde und dann letztendlich dieser Selbstdruck. Und wir hatten gerade schon drüber gesprochen, lasst euch, liebe Leute, nicht unter Druck setzen. Ich weiß, es ist immer
nicht Zeit.
Ja, nehmt euch die Zeit. Ich weiß es selber aus eigener Erfahrung, dass es nicht immer so einfach ist. Ich habe mich ja auch irgendwo selber hintreiben lassen, um halt etwas zu beweisen. Mhm. Und ich kenne das. Also ich will auch gar nicht klugscheißerisch wirken, um Gottes Willen. Darum geht es gar nicht. Ja, kritisches Hinterfragen der Gesellschaft. Leitfrage, was ist wichtige Gesundheit oder Geld? Hat man gerade schon gesprochen. Was ist Erfolg? Was ist Erfolg?
Ja, was ist Erfolg?
Aus der heutigen Sicht?
Das ist eine ganz spannende Frage. Es gibt keine allgemeingültige Definition von Erfolg. So, Erfolg ist was sehr Individuelles. So, für dich kann Erfolg was ganz anderes bedeuten als für mich. Erfolg ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft wird oft ja mit so oberflächlichen materiellen Dingen in Zusammenhang gebracht. Also tolles Auto, tolles Haus, tolle Frau, was weiß ich.
Tolle Schuhe für die Frau.
Ja, alles so Dinge, die man anfassen kann. Ne? Und dabei werden halt die inneren Werte irgendwie unterschätzt und so die sozialen Dinge, bestimmte Fähigkeiten. So, also ich finde es viel geiler, wenn jemand mir zuhört zum Beispiel. Das ist total selten geworden und total wertvoll in unserer Gesellschaft, so wie du mir jetzt zuhörst. Interesse für das Gegenüber sozusagen, für andere Menschen, Aufmerksamkeit, Sensibilität, Einfühlungsvermögen. Auch bei Arbeitgebern habe ich das gemerkt, ist das ganz selten da. Und das ist generell, unsere Gesellschaft ist, glaube ich, kalt. Ich weiß nicht, ob sie kälter geworden ist oder gerade auf einem besseren Weg ist. Ich bin ja noch nicht so lange in der Gesellschaft, aber damit kann ich viel mehr anfangen, als wenn mich jemand in sein tolles Haus einlädt. So, es kann natürlich auch, ich will ja nicht damit sagen, dass alle Menschen, die beruflich erfolgreich sind, in Anführungszeichen, dann schlechte Menschen sind. Es kann ja auch beides zusammenkommen. Aber ich glaube, es ist irgendwie ungleich verteilt. Ich glaube, der Wert oder der Maßstab liegt quasi bei diesem ganzen Materiellen. Und für mich ist Erfolg, oder für uns beide würde ich mal denken, ist Erfolg, wie gesagt, glücklich zu werden. Also Glück ist ein großes Wort, aber zufrieden zu werden und, wie gesagt, seinen Platz zu finden und vor allem Menschen um sich zu scharen quasi oder soziale Kontakte zu knüpfen, die einem was bringen und die auch nochmal dazu beitragen, dass man sich wohlfühlt und Persönlichkeitsentwicklung und so, alles, was in diese Richtung geht.
Ja, ich glaube, es gibt ein Umdenken, also das spüre ich. War ja auch noch auf einem anderen Festival, auf dem New Healing, und da hat mich im letzten Jahr in ihrem Werbetext ein Spruch sehr fasziniert und mich eigentlich dazu bewogen, dorthin zu fahren. War für mich komplettes Neuland, und da stand halt einfach: Wir treffen uns hier nicht, um unsere Vergangenheit zu verwalten, sondern um gemeinsam unsere Zukunft zu gestalten. Und ich habe da auch in diesem Jahr ganz, ganz tolle Menschen getroffen, wo ich einfach dann erstmal nicht klarkam, weil die sind alle so liebevoll mit sich umgegangen. Ja, da fehlt dem einen das, und man setzt sich hin, man nimmt sich Zeit, und redet miteinander. Und ich habe da ganz, ganz tolle Freundschaften im letzten Jahr schon geschlossen. Wir haben uns dieses Jahr wieder getroffen, und das war so, ich glaube, es gibt ein Umdenken in unserer Gesellschaft. Und wie du gerade schon sagtest, man muss für sich selbst sagen, was ist für mich wichtig? Ist es das Auto oder das Haus oder dies und jenes? Oder ist es eben der Umgang mit Menschen, mit den richtigen Menschen, die mich nicht nur aussaugen, sondern die halt einfach mir auch was geben, wo eine Gemeinschaft ist? Aber ich glaube, da gibt es ein Umdenken bei den Menschen. Depressionszahlen steigen nach oben, und die Menschen wären dadurch wahrscheinlich auch so ein Stückchen weit, ich kenne das ja vom Burnout, ein Stückchen weit so zur Ruhe gezwungen. Und wenn man sich dann mit Menschen umgibt, die ähnliche Probleme haben und die aber wieder nach vorne wollen, also nach vorne so Lebensfreude wieder, dann glaube ich, ist das zwar ein seltsamer Weg, aber ein guter Weg.
Genau, ja, manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden, sozusagen. Ich glaube, im optimalen Fall werden viele Depressive durch die Erkrankung einfach sensibler, weil sie, weil die Prioritäten verschieben sich total. Das habe ich bei mir selbst gemerkt, so wie das Geld ist nicht mehr so wichtig, sondern Gesundheit rückt an erste Stelle, Freunde rücken viel weiter nach oben und so weiter, alle möglichen Dinge. Und dadurch wird man generell viel, viel sensibler. Und das ist dann halt auch wieder der Punkt, da habe ich auch mal in einem Video drüber gesprochen, dass man etwas Positives, also in dem Fall eine positive Persönlichkeitsentwicklung sozusagen ziehen kann aus dieser wirklich schrecklichen Erkrankung. Hm.
Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt Musik. Musik von dir. Was sagst du uns dazu?
Ja, ihr hört jetzt kurz Pause von mir. Das ist ein Song, der in einer wirklich sehr schweren Zeit meiner Depression entstanden ist. Und ja, ist sehr autobiografisch. Man sollte ganz genau hinhören auf den Text. Ich hoffe, er ist deutlich genug. Und dann weiß man, was ich so durchgemacht habe in dieser Phase.
Und Musik ab.
Yeah. Kurz Pause. Was soll ich sagen, leg den Stift an die Seite. Nur depressive Reime, rauche dieses Bliff, bis ich heil bin. Sie haben gesagt, was geht denn so mit dir? Fackel nicht nah, doch bitte sag mir, wann hatte meine Fackel gebrannt? Wann? Ich bin der Läufer eines Marathons gewesen. War nicht in Prag oder in Schweden oder am Balaton im Leben. Hab im Beete gelegen und war gefesselt an mein Bett, während Sonne scheint. Komm nicht heim, wenn doch, dann ist mir schlecht. Wenn es besser wird, dann machen wir eine riesengroße Reise. Wenn es schlechter wird, dann werfe ich mich hier auf diese Gleise, an diesem S-Bahnhof, Lichterfelde West. Heb den Becher hoch und geb den Bliff weiter nach rechts. Und ich dachte, das wäre alles schon beendet, doch mittlerweile weiß ich, dass mein Leben ein Geschenk ist. Und ich dachte, das wäre alles schon beendet, doch mittlerweile weiß ich, dass mein Leben ein Geschenk ist. Bitte gib mir diese Pause, die ich brauch. Lauf, den ich lauf aus meinem Bauch. Bitte gib mir diesen Stift, wenn ich schreibe. Alles, was ich teil, war bestimmt so gemeint. Bitte gib mir diese Pause, die ich brauch. Lauf, den ich lauf aus meinem Bauch. Bitte gib mir diesen Stift, wenn ich schreibe. Alles, was ich teil, war bestimmt so gemeint. Liebe kommt, Liebe geht. Doch was immer bleibt, ist diese Line von Cass. Die kann mir niemand nehmen. So viele Themen, doch so wenige Stifte. Du weißt genau, ich würde meinen alten Job noch machen, wenn ich müsste. Doch ich bin frei, alles Spiel, Arten des Bösen. Ich lass sie mir dann tätowieren, Zitate von Goethe. War mal klein, doch gewinne ein Vielfaches an Größe. Aber jetzt gerade nicht, weil ich einfach nur down bin. Glaub mir mal, ich brauche meine Pause. Ist viel zu viel, keine 16 Takte mehr, keine Kontakte mehr. Keine Schnapsideen, kein Gedanke, wie es mit Mama wäre. Sitz am Tisch, gib den Shit, dann ist meine Flasche leer. Und ich dachte, das wäre alles schon beendet. Doch mittlerweile weiß ich, dass mein Leben ein Geschenk ist. Und ich dachte, das wäre alles schon beendet. Doch mittlerweile weiß ich, dass mein Leben ein Geschenk ist. Bitte gib mir diese Pause, die ich brauch. Lauf, den ich lauf aus meinem Bauch. Bitte gib mir diesen Stift, wenn ich schreibe. Alles, was ich teil, war bestimmt so gemeint. Bitte gib mir diese Pause, die ich brauch. Lauf, den ich lauf aus meinem Bauch. Bitte gib mir diesen Stift, wenn ich schreibe. Alles, was ich teil, war bestimmt so gemeint.
Ja, eigentlich in dem Song alles enthalten, was wir so die letzten 46 Minuten hier besprochen haben. Gib mir diese Pause, gib mir diesen Stift. Das hatten wir vorhin in einer Pause, glaube ich, besprochen, dass du mal so eine Bongrolle da beschrieben hast in Text.
Genau.
Ja, einfach
genau.
So, wenn man zur Ruhe kommt und es sprudelt gerade, hattest du vorhin, also unter vier Augen gesagt, dann muss aufschreiben, weil dann, das sind die wichtigen Dinge, das ist das, was raus muss, was raus soll und aufschreiben und dann irgendwas draus machen.
Ja, ja, also ja, gerade in der Depression ist das viel konzentrierter. Da sammelt es so ähnlich wie so ein Vulkan. Also bei mir war es zumindest so, meine Kreativität war eigentlich weg. Aber dann sammelt sich das alles und irgendwann gibt es mal so einen Ausbruch quasi, so einen kreativen, und dann kommt so ein Songtext bei raus und dann ist aber auch, wenn man Pech hat, wieder für ein halbes Jahr Stille quasi.
Ja, dann hat man ein halbes Jahr die Pause, aber ganz, ganz klasse Song, also und ich freue mich auch, dass du die Musik mitgebracht hast, dass du Musik machst, also wirklich, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bleibt auch, weil es GEMA-frei ist, hier für unsere Mediathek erhalten. Ganz große Klasse, also tolles Lied, hat mir sehr gut gefallen und ja, ich könnte mich auch so langsam an Rap vielleicht gewöhnen. Muss ich vielleicht mal ein bisschen mehr mich mit beschäftigen. Ja, Umgang mit Depressionen, haben wir ja schon ein bisschen was drüber gesprochen. Medizinisch, Vorsicht, vor Allgemeinmedizinern, hast du da schlechte Erfahrungen gemacht?
Ja, hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Mhm. Also ich hatte einfach das Gefühl, dass viele noch nicht so richtig mit Depressionen vertraut sind. Ich hatte das Gefühl, dass man gerade als junger Mensch, ich war ja damals 22, als es alles angefangen hat, als junger Mensch da nicht so ganz ernst genommen wird. Also ich habe ja ganz am Anfang auch nicht an irgendeine psychische Erkrankung gedacht, sondern natürlich an etwas Körperliches, an irgendeine Darmerkrankung. Und ja, ich habe mich nicht ernst genommen gefühlt. Also die erste Allgemeinmedizinerin hat mir die ersten, weiß ich nicht, 5-6 Male immer gesagt, ich soll Kamillentee trinken. So, ne, dafür muss ich ja nicht zum Arzt gehen. Und hat mich nie überwiesen an einen Therapeuten. Und der zweite Allgemeinmediziner hat mich dann irgendwann eher so ein bisschen... Ich hatte eher das Gefühl, er wollte mich loswerden, hat mich deshalb überwiesen. Aber er hat so voll... Also ich habe da gesessen in der Praxis vor seinem Schreibtisch und hab geheult wie ein Schlosshund und war richtig am Ende, und er hatte mir anscheinend gar nicht richtig zugehört und hat mir dann erzählt, dass er, als er in meinem Alter war, auch unbeliebt war bei Gleichaltrigen und dass es auch eine blöde Zeit für ihn war. Das liegt einfach, es läge einfach am Alter. So. Aber es war völlig am Thema vorbei. Ich war gar nicht unbeliebt und ich hatte gar nicht die Probleme, die er meinte, dass ich sie hätte. Also da hatte ich jetzt einfach schlechte Erfahrungen. Es kann natürlich auch sein, dass es ansonsten gute Allgemeinmediziner gibt oder vielleicht auch viele, die das dann sofort mitbekommen. Aber wie gesagt, ich hatte das Gefühl, gerade wenn man jung ist und irgendwie einen Verdacht auf Depressionen hat oder so, dann wird man nicht ganz ernst genommen.
Gut, das ist deine Erfahrung, klar, keine Frage. Kunst. Was ist für dich Kunst als Hilfsmittel?
Ja, Kunst...
Außer die Musik.
Ja, also Kunst hat jetzt in verschiedenen Formen, also kann einen Effekt haben bei Depressionen. Natürlich ist nicht jeder Mensch ein kreativer Mensch. Und
doch, ich glaube, jeder Mensch.
Ja, meinst du, steckt so ein kleiner Künstler?
Du, es ist ja gar nicht, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, es geht ja gar nicht darum, sagen wir, wenn wir jetzt beim Malen sind. Ja, ob du jetzt nur malen kannst oder ist doch scheißegal. Hauptsache, du hast ja, genau. Papier und Stifte.
Genau,
und
nee, ich meine ja nicht, ob das dann gut ist oder schlecht oder so. Es geht ja nicht ums Bewerten quasi, sondern rein um die Motivation. Also ich meine damit, nicht jeder hat Lust darauf. Das meine ich mit nicht jeder ist kreativ. Also nicht, du kannst vielleicht nicht jeden dazu motivieren, wirklich was Künstlerisches zu schaffen. Ich weiß, dass es Therapieformen gibt, finde ich auch sehr interessant. Kann ich mir auch sehr gut, oder hätte ich mir auch für mich vorstellen können, so Maltherapie oder es gibt auch Singtherapie, also so Musiktherapie und so ist auch eine eigene Richtung. Es ist wichtig, die Leute damit, wie soll man sagen, da anzuregen auf dem jeweiligen Gebiet und ihnen das zu zeigen, quasi eine Kostprobe zu geben, aber die Betroffenen müssen dann halt auch ehrlich zu sich und den anderen sein, wenn es nicht deren Ding ist. Weil wie gesagt, bei zwanghaften Menschen wie mir könntest du alles vorhalten und du könntest mich wahrscheinlich, wenn du lang genug auf mich einreden würdest, mich für alles begeistern und dann würde ich es halt einfach ewig machen und würde halt gar nicht merken, nein, dass es gar nichts für mich ist, weißt du? Also jeder hat so seine Vorzüge oder seine Leidenschaften und so. Und das kann aber ein wichtiges Mittel sein, um zum Beispiel Struktur wieder in seinen Alltag zu bekommen. Wenn man sich an ein Bild ransetzt oder vielleicht über mehrere Tage so ein Bild malt. Ich habe natürlich durch das Format auch öfter Kontakt mit anderen Betroffenen. Und da hat mir letztens eine zum Beispiel Bilder geschickt über Facebook, die sie gemalt hat. Und da hat dann gesagt, das ist jetzt irgendwie der Strom der Depression oder so. Ne? War da halt so ein schneckenförmiges Gebilde irgendwie. Das ist schon mal ein wichtiger erster Schritt, überhaupt was zu machen und nicht nur den ganzen Tag im Bett rumzuliegen. Ob das nun künstlerisch wertvoll ist oder nicht.
Für sie ja.
Das ist ja egal. So, da bedarf es keiner Bewertung. Kunst ist sowieso fast nicht zu bewerten, finde ich.
Ja, also ich kenne ja auch einen sehr guten Künstler, also der auch schon ein paar Mal hier war, der Dieter Hecht, der sagt, ich gebe meinen Bildern keinen Namen. Es kann sich jeder selbst sein Bild machen von diesem Bild. Ja, und ich habe ja heute hier zwei tolle Sänger im Studio. Ich selber behaupte mal, bin in der Schule B in entwertet worden. Ich konnte gar nicht singen, aber ich bin der leidenschaftlichste Privatsänger für mich zu Hause und es tut so gut.
Ja, genau.
Und ich sammle auch Steine. Ich sehe jetzt, wenn ich so rumlaufe, sammle ich Steine. Und da stelle ich mir das so vor, gucke mir die Steine an. Manche sagen, der hat eine Macke, aber das ist mir doch scheißegal. Mir muss es ja gut tun.
Genau, das ist das Wichtige.
Ja, und das, gut. Jetzt haben wir die Kunst. Jetzt haben wir unsere Hanne. Unsere liebe Hanne ist heute leider nicht da. Sie ist im wohlverdienten Urlaub. Sie hat aber trotzdem eine Buchrezension gemacht. Das Buch heißt Frühaussteiger. Und das ist eigentlich eher ein Roman, aber sehr interessant ist, ich werde es euch selber sagen, wo das erschienen ist. Das ist mir jetzt hier ein bisschen zu lang. Werden wir gleich abspielen. Der Basti hat mir auch ein ganz tolles Buch mitgebracht von einem Ehepärchen, Konstanze Nord und Michael Bergmann, weil die beiden haben ein Buch rausgebracht, mein persönliches Depressionstagebuch. Es ist noch eingeschweißt. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei den beiden. Werden wir mit in die nächste Sendung reinnehmen. Die Hanne wird sich freuen, weil dir hat es ja auch geholfen, so ein Depressionstagebuch.
Mir jetzt nicht direkt, aber ich bin davon überzeugt, ich habe es mir natürlich angeguckt, ich habe das auch besprochen in einer meiner Folgen und habe das dort auch empfohlen und finde das sehr sinnvoll, vor allem für die Leute, die dann, die noch nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Depressionen selbstständig ganze Texte zu schreiben, sondern das ist quasi mit Vorlagen, mit vorgefertigten Elementen, sodass man nur noch Dinge ausfüllen kann oder einzelne Sätze schreiben muss und das kann auch ein guter Einstieg sein.
Ja, super. Wir wollen jetzt die Buch...
Ja, wir lassen mal die Hanne mal hören, ne?
Wir hören uns jetzt die Hanne, danach machen wir Musik.
Heute habe ich für Sie gelesen das Buch Frühaussteiger von Erik Schulz. Erschienen ist es im Delphi Verlag. Dies ist ein Buch über intensive Träume und Hoffnungen in einer teilweise brutalen Welt von Teenagern. Es erzählt die Geschichte eines 15-jährigen Schülers, der durch den Tod seines Vaters aus sein behütetes Leben gerissen wurde. Es folgt der Umzug mit dem Stiefvater, verbunden mit neuer Schule, der Suche nach neuen Freunden, die er in seiner alten Gegend zurücklassen musste. In diesem neuen Gymnasium ist alles ganz anders. Er findet nur Abgrenzung, Gewalt und Mobbing. Selbst Lehrer lassen bewusst die Zerstörung von Opfern zu, sehen weg, sind genervt, ignorieren und können den Schüler von Anfang an nicht ausstehen. Verhalten sie sich sogar sadistisch ihm gegenüber. Zu Hause gibt es auch Streit mit Mutter und neuem Stiefvater. Und in seiner Klasse gibt es eiskalte, selbstverliebte und gewissenlose Sadisten. Schüler, die ihre Befriedigung daraus ziehen, andere fertig zu machen. Er wird dann immer verzweifelter und sieht überhaupt keinen Sinn mehr im Leben. Die Attacken dieser Mitschüler erzeugen in ihm einen Verfolgungswahn, Demütigung und Ohnmacht lassen die Schule somit zu einem verfluchten Ort werden, der ihn täglich aufs Neue sterben lässt. Als Akt der Verzweiflung wendet er sich an den Direktor, welcher ihn wieder an seine Klassenlehrerin verweist. Diese konnte er aber nicht ansprechen, weil er sich das nicht mehr traute, nach all ihrem Machtmissbrauch und ihrer Willkür ihm gegenüber. Somit entsteht ein Teufelskreis aus Angst und Demütigungen. Und sein Schildern der Übergriffe finden kein Gehör beim Direktor, dem das angeblich zum ersten Mal zu Ohren kommt. Er kennt die Klassenlehrerin als ausgezeichnete Pädagogin mit angeblich hohem Maß an Gerechtigkeitssinn, Professionalität und gesundem Menschenverstand. Deshalb will er nun alles hinschmeißen, abhauen, am liebsten nicht mehr leben. Einziger Hoffnungsschimmer, seine Verliebtheit in ein Mädchen der Parallelklasse. Am liebsten möchte er die Schule hinschmeißen, abhauen. Es folgt nun gezwungenermaßen die Offenbarung an die Eltern. Und gerade noch rechtzeitig steigt er aus diesem verhängnisvollen Teufelskreis aus, um sein Leben in eine andere Bahn zu lenken. Die Angst vor der Zukunft und der Wunsch nach mehr Vertrauen und Zuwendung der Eltern kommen hier sehr zum Ausdruck. Dies ist ein kraftvolles und wichtiges Buch, nicht nur für Jugendliche. Für Sie gelesen von Hanne Deike, Frühaussteiger, erschienen im Delphi Verlag von Erik Schulz.
So, das war unsere liebe Hanne. Und jetzt kommt noch ein Titel, Ich möchte gern Dave Dudley hören, was ich persönlich singe. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, wir sind wieder auf Sendung live hier in der zweiten Stunde. Zu Gast Sebastian Knipp, auch bekannt auf YouTube und Basti Depressiva. Basti, darf ich Basti eigentlich sagen oder soll ich Sebastian?
Ja, ich bitte drum, ich wollte dir nicht ins Wort fallen vorhin, aber
okay. Basti ist okay. Soziales Umfeld, was bedeutet das für dich?
Ja, haben wir auch schon drüber geredet. Soziales Umfeld ist generell erstmal sehr wichtig für alle Menschen, egal ob gesund oder krank. Weil man sonst, glaube ich, krank wird, wenn man keine sozialen Kontakte hat, wenn man sich so isoliert oder isoliert wird. Besonders wichtig ist es für Depressive, so darum soll es ja hier gehen. Weil man braucht immer irgendwen, ob es nun ein Therapeut ist oder irgendein anderer Betreuer, ein Arzt ist nicht nah genug an einem dran meistens, aber irgendeine Bezugsperson, mindestens eine, mehr wären eigentlich noch besser, die einem irgendwie den Rücken stärken und die einem irgendwie Anreize schaffen. So, ich habe das bei mir selbst gemerkt, man ist, wenn man richtig tief in der Depression ist, dann ist man natürlich schwer zu begeistern für irgendwelche Unternehmungen oder für irgendwelche Aktivitäten, hat auch meine Freundin auf jeden Fall oft zu spüren bekommen. Aber der Trick ist quasi, oder war es bei mir, hin und wieder sich mal mitreißen zu lassen oder hin und wieder mal zuzusagen, auch wenn man nicht so große Lust hat, und dann einfach zu gucken, was passiert, und dann, wenn man Glück hat, hin und wieder zumindest einzelne positive Momente mitzunehmen und dadurch dann Motivation für weitere Unternehmungen zu schaffen und sich so dann Stück für Stück dann wieder ins Alltag und ins echte Leben zurückzukämpfen.
Sind alle sozialen Kontakte gut?
Nein, eben nicht. Es kommt halt immer darauf an, wie sie mit dem Betroffenen umgehen. Also ich will auch nicht Leute einfach verurteilen. Es geht halt immer um Erfahrung. Wenn man zum ersten Mal in der Familie oder in seinem Umfeld einen Depressiven hat, dann ist es ja völlig normal, dass man nichts damit anfangen kann. Ich habe mit der Stefanie Fröhlich, vielleicht können wir darauf noch sprechen später, auch ein Interview geführt, sieht man auch auf meinem Kanal. Und die hat mir zum Beispiel auch verraten, dass sie gar nicht so, bevor sie selbst von Depressionen betroffen war, dass sie gar nicht so offen war und gar nicht so offen reagiert hat auf andere Betroffene damals, als sie noch gesund war. Und es ist auch eine völlig normale Reaktion. Viele Leute sind unbeholfen, wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und machen natürlich auch Fehler. Mhm. Aber wichtig ist auf jeden Fall, finde ich, dass in dem Umfeld eine gewisse Initiative da ist, ein gewisses Interesse da ist. So, sind so die Basiseigenschaften, glaube ich, um sich alles Weitere zu erschließen. So, also ich überlege mir immer, wie ich handeln würde, wenn ich ein gesunder Mensch wäre und ein Angehöriger von mir würde psychisch krank werden, dann würde ich das Erste, was ich machen kann, ist Google aufzuschlagen und nach Depressionen zum Beispiel zu suchen und mir dann von mir aus auch erstmal den Wikipedia-Eintrag durchzulesen, wenn ich noch gar keine Kenntnis darüber habe. Da bricht man sich nichts bei ab. Also das kann eigentlich jeder machen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist erstmal das Interesse und zuhören, wenn derjenige bereit ist, darüber zu reden. Man sollte ihn natürlich auch nicht zwingen. Kann auch jeder in Anführungszeichen oder jeder kann es zumindest versuchen.
Ja, also oftmals ist ja vielleicht auch die Scham der Angehörigen, der Freunde, der Bekannten, die dann halt einfach sagen, Mensch, will ich jetzt gar nichts damit zu tun haben, das gibt's nicht und in meiner Familie, um Gottes Willen und aber dafür sind wir ja hier, dafür machen wir ja Sendungen, dafür gibt's ja, was weiß ich.
Genau, das ist dann eine Einstellungssache nochmal. Man muss natürlich, das gehört auch zu der Basis dazu, man muss irgendwie ein aufgeschlossener und verständnisvoller Mensch sein, wenn man ein Hinterwäldler ist, in Anführungszeichen, oder wenn man irgendwie irgendwo herkommt, wo es das einfach nicht gibt. Oder ich habe auch schon öfter gehört, ich weiß ja nicht, wie es hier in Aschersleben ist, aber dass es in ländlichen Regionen halt eher unter den Teppich gekehrt wird. Und in dem Buch, noch eine Buchempfehlung, Jana Selig, Minusgefühle, da thematisiert sie das auch, weil sie auch vom Land kommt. Und das habe ich gerade erst gelesen. Und dann sagt sie auch, es gibt da keine Depression, deswegen gibt es da auch keine Psychotherapeuten, so weil es sich nicht lohnt. Also es gibt natürlich Depressionen, aber nicht offiziell. Niemand würde behaupten, dass er psychisch krank ist, weil da hat man dann Angst, dass es sich rumspricht und das sind dann in den Augen anderer irgendwie Spinner und Geisteskranke und so. Sowas gibt es natürlich auch, aber den kann ich oder den können wir jetzt nicht ohne weiteres helfen. Das ist dann generell eine Mentalitätsfrage, glaube ich, und eine Einstellungsfrage, die sich über Generationen hinweg, glaube ich, ändern muss. Ich kann es nur versuchen, aber eine gewisse Basis menschlich muss schon da sein, um da in dieses Thema reinzufinden.
Ländlich, klar. Wir hatten uns ja gerade in einer Pause zu unterhalten. Ich bin ja auch aufs Land gezogen und gut, wenn man dazu zieht, ist man eh immer der Außenseiter, der Zugreiste. Und da gucken eh alle einen komisch an. Ich kenne das natürlich von einer Freundin von mir aus dem Raum Nürnberg. Junge Frau, 27, dein Alter, studiert hier in den neuen Bundesländern. Und die sagt auch, die darf noch nicht mehr zu Hause drüber sprechen. Ja? Ich weiß nicht, wo die Jana Selig herkommt, ob das jetzt welches Bundesland das ist. Was du mir jetzt gerade sagst, ist ja wahrscheinlich wirklich tiefstes Bayern. oder Baden-Württemberg, was weiß ich. Also ich kenne das, wie gesagt, von meiner lieben Freundin und die ist hier auch ein Stück weit aufgeblüht, weil sie einfach sagt, ich bin von zu Hause weg, ich kann hier drüber reden und das tut mir immer so im Herzen und in der Seele weh, wenn ich sowas höre, dass man da nicht zu Hause drüber sprechen kann. Wie sieht das bei dir aus? Hast du eine Partnerin auch?
Gutes Thema. Also bei meiner Partnerin war es gar kein Thema. Meine Partnerin ist der aufgeschlossenste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich habe gerade schon gesagt, sie ist auch in der Bahnhofsmission tätig. So, also generell Menschen, die sozial sich irgendwie engagieren, können nicht die schlechtesten sein. Und das wurde da auf jeden Fall bestätigt und wird bis heute bestätigt. Sie ist total verständnisvoll. Also sie ist so, wie ich es mir vorstellen würde. Sie bringt ganz viele Voraussetzungen mit, um sich gut um einen Depressiven zu kümmern oder generell um hilfsbedürftige Menschen. Aber ich habe natürlich auch das Gegenteil erlebt. Also das ist gut, dass du es ansprichst. In meiner Familie zum Beispiel, die wollten das auch nicht wahrhaben, beziehungsweise die hatten irgendwie nicht so den Antrieb, sich zu informieren darüber. Es hieß immer irgendwie so Depression und ich habe denen das erklärt, also ich habe versucht, ihnen das zu erklären, aber sie haben es lange nicht so richtig für voll genommen. Ich musste erst neben meiner Mutter zusammenbrechen und so einen richtigen Zusammenbruch erleiden mental mit Weinen und allem drum und dran, damit sie verstanden hat, oder einigermaßen verstanden hat. Ich weiß nicht, wie sie heute darüber denkt, aber damit sie einigermaßen verstehen konnte, wie ernst es dann tatsächlich ist. Mhm. So, und das, also bei vielen Menschen, glaube ich, muss man 2-3 Mal nachsetzen quasi und wirklich drauf pochen, dass es eine unglaublich ernsthafte und ernstzunehmende Erkrankung ist, bis sie es irgendwann mal verstehen.
Ja gut, das ist ja auch, glaube ich, legitim. Man kann ja nicht verlangen, dass jetzt ein Mensch, der nichts damit zu tun hat, gleich beim ersten Mal sagt, na klar, verstehe ich dich. Ne? Also ich glaube auch, wenn man Depressionen hat, dass man da auch ein bisschen aktiv werden
muss. Ja, das Ernstnehmen ist, finde ich, das Wichtige. Gerade wenn es eine enge Bezugsperson ist, dann sollte diejenige sich ernst genommen fühlen und das sollte nicht einfach so also als Lappalie abgetan werden. Das fehlt, glaube ich, oftmals noch.
Ja, das sowieso nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man gemeinsam da einen Weg geht und da gemeinsam nach Lösungen sucht. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Du sagtest gerade, du weißt nicht, wie deine Mutter das heute sieht. Habt ihr keinen Kontakt mehr? Oder?
Naja, ist sehr sporadisch. Also wir haben schon einigermaßen Kontakt, aber bei uns in der Familie ist das alles nicht so offen, dass man so offen darüber redet. Und gerade meine Mutter ist halt nicht so in der Lage, Gefühle zu zeigen oder besonders einfühlsam zu sein. Wie gesagt, das ist halt so eine, glaube ich, eine Fähigkeit anscheinend, einfühlsam zu sein und sensibel zu sein. Und deswegen ist es jetzt auch nicht so, dass sie da ständig nachfragt und irgendwie genauer was wissen will. Finde ich halt schade, aber Eltern kann man sich nicht aussuchen.
Ich wünsche dir da viel Glück. Das wird schon irgendwie so Stück für Stück. Zumindest hat sie ja mal was erlebt. Und ja, wir sind ja hier nicht, wir machen ja nicht Radiosendung oder du dein YouTube oder ein Magazin oder wie auch immer, weil es einfach ist, ja, sondern halt einfach, weil es Aufklärungsbedarf ist. Es ist was Neues, Veränderungen, neue Sachen haben immer etwas mit ein Stück weit Kämpfen auch zu tun. Ja, und ja, das ist in unserer Gesellschaft so, dass so sind wir Menschen wahrscheinlich. Früher die Urmenschen, als das Feuer da war, und da waren die wahrscheinlich auch erstmal so, was ist denn das jetzt hier so? Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Musik. Martin, was würdest du uns jetzt spielen?
Jetzt spielen wir von Tretmann, Visionär.
Ja, Ronny Tretmann, Reggae von einem sehr, sehr lieben Kollegen hier von mir aus dem Sender, der auch eine eigene Sendung macht, der schiebt mir immer so eine entspannte Musik. Kann man schön so mit meinen neuen Barfußschuhen hier so schön rumschleichen, ein bisschen sich locker machen. Basti, ich habe noch eine Frage an dich. Jetzt war ja am Sonntag der Welt-Anti-Suizid-Tag. Ist das für dich eine Frage? Oder stand das mal zur Debatte bei dir?
Ja, natürlich. Also ich glaube, so gut wie jeder Depressive macht Phasen durch, in denen er solche Gedanken hat. So, also der Weg zum Suizid bzw. zu Suizidgedanken führt oftmals über Sinnlosigkeit. Das ist das, glaube ich, was viele gesunde Menschen nicht verstehen können und der Punkt, an dem es schwer wird, ihnen das zu erklären, was Depression ist, wie es sich anfühlt, weil es fühlt sich eben nach nichts an. Alles fühlt sich sinnlos an, nichts scheint mehr Sinn zu haben, man kann sich für nichts mehr motivieren. Und wenn man sich irgendwann für nichts mehr motivieren kann und sich selbst nicht die Frage beantworten kann, warum bin ich hier, was mache ich hier, was soll ich hier auf diesem Planeten machen, dann sind Suizidgedanken nicht weit. Zum Glück gibt es nochmal eine gewisse Kluft zwischen Suizidgedanken und dem tatsächlich ausgeführten Suizid. Sonst wären, glaube ich, noch viel mehr von uns nicht mehr hier. Aber das ist man dann auf jeden Fall schon auf einem gefährlichen Weg. Und diese Lehre hatte ich auch tatsächlich schon ein paar Mal, ja.
Okay, aber...
Aber kein Suizidversuch und ja, ansonsten von Schlimmerem bin ich auf jeden Fall verschont geblieben, ja.
Und du hast ja jetzt keine Sinnlosigkeit mehr?
Nee, genau, schon länger nicht mehr. Das bleibt halt auch alles in Beobachtung. Ich bin ja auch in Therapie. Da redet man denn oder würde man drüber reden und man merkt ja, wenn die Abstände zwischen diesen Sinnlosigkeitsphasen wieder größer werden, dann ist es natürlich ein gutes Zeichen und ich hatte sowas jetzt wirklich schon länger nicht mehr.
Alle mal klopfen, alle klopfen.
Dreimal auf Holz geklopft.
1, 2, 3. Jo. Genau. Sehr schön. Das klappt so im Einklang. Drei Leute, die drei Klopfer vom Studio B hier in Aschersleben. bei Radio HBW. Ja, Vorbilder. Du hast Vorbilder, die dich auch aus Krisen rausholen, wo du liest, wo du Interviews führst, wo du mit den Leuten sprichst. Das sind nicht immer deine Vorbilder, deine Motivatoren. Erfolgsmenschen sind nicht immer Menschen, die erkrankt sind an psychischen, an der Psyche, an der Seele. Das, ja, wer ist das zum Beispiel? Wer sind Motivatoren, Erfolgsmenschen
für dich? Ja, was heißt Erfolgsmenschen? Wie gesagt, wir haben ja vorhin schon über Erfolg gesprochen. Da muss man jetzt erstmal Erfolg irgendwie definieren, ne? Also Erfolg ist für mich ganz oft überhaupt erstmal gewisse Fähigkeiten entwickelt zu haben in seinem Leben und ein guter Mensch zu sein und irgendwie ein gutes Leben zu führen. Also einigermaßen soziales Leben und irgendwie so, dass ich es nachvollziehen kann und dass ich es so unterschreiben würde. Und da gibt es jetzt, Betroffene hatte ich ja eben schon Jana Selig genannt, da gibt es noch ganz viele andere. Ich denke mal, du bist auch jemand, den man sich als Vorbild rausgreifen kann, was diese ganze Depressionsöffentlichkeitsarbeit angeht. Aber gesunde Vorbilder sozusagen, erstmal will ich sagen, Vorbilder sind generell wichtig für alle Menschen, glaube ich, weil ich bin der Meinung, wir inspirieren uns alle gegenseitig und ich habe schon immer versucht, also das heißt schon immer, seit ich 16, 17 bin, mir von allen Vorbildern so die besten Fähigkeiten rauszunehmen und daraus habe ich dann versucht, halt mich als Menschen, als Gesamtprodukt zu entwickeln. Die schlechten Eigenschaften, die ja jeder hat, die muss man ja nicht unbedingt übernehmen, sondern man kann gucken, ich gucke immer, was kann der und der gut, was ist seine Schwäche und dann picke ich mir halt das Gute raus und denke mir, so willst du auch sein. Es ist voll gut, dass er das macht oder dass er das kann oder dass er das so sagt. Das inspiriert mich. Und da gibt es jetzt, da gibt es zum Beispiel Jürgen Domian, der mich ganz, ganz wesentlich geprägt hat. Also schon seit meinem 13. Lebensjahr, glaube ich, habe ich diese Sendung geguckt. Die ist ja jetzt leider vor kurzem zu Ende gegangen. Aber ich hatte auch noch das Glück, ihn mal persönlich zu treffen und ein paar Worte mit ihm zu wechseln. Ganz, ganz großes Vorbild für mich, einfach weil er es zum Beispiel total drauf hat, mit Menschen umzugehen. Das haben wir ja vorhin besprochen, wie man mit Depressiven umgehen sollte, dass man Einfühlungsvermögen braucht, dass man Verständnis braucht, dass man gut zuhören können sollte, wie du es ja hier auch machst. Das ist ja ein Radiokollege sozusagen von dir. Und er hatte das immer total drauf und von dem habe ich mich in der Hinsicht auch total so beeinflussen lassen und inspirieren lassen im Umgang mit Menschen. Das hat mich total geschult. So, ich weiß seitdem ich das konsumiert habe, wie ich mit Menschen sensibel umgehe. Bei einem Todesfall oder bei einer schweren Erkrankung oder in so bestimmten Situationen. Und das lernst du nicht, wenn du dir den ganzen Tag Primark Hauls oder irgendwelche Beauty Tutorials auf YouTube anguckst. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Du hattest gerade gesagt, du schaust dir Menschen an, du beobachtest sie und sagst, okay, das kann er gut, das kann er nicht so gut. Das zeichnet, glaube ich, auch Menschen aus, dass er nicht alles gut kann, dass er auch Schwächen hat. Und ich habe mir jetzt dazu gerade ganz groß fett notiert, Team. Ja, ich bin ja auch so ein Team-Mensch. Und in unserer Gesellschaft ist ja, in unserer Leistungsgesellschaft, wie du das vorhin gesagt hast, ist es ja einfach so, es wird selektiert. Jeder muss alles können, ne? Die eiergebende Wollmilchsau. Aber das zeichnet ein Team nicht aus. Ne? Du bist ja Fußballer, stell dir vor, ihr hättet da 11 Stürmer. Würdet ihr da gewinnen?
Nee, natürlich nicht. Jeder hat seine Aufgabe auf dem Fußballplatz und auch daneben. Genau, das ist natürlich wichtig. Das ist natürlich auch wichtig bei einer Depression. Wie gesagt, ich bin ein zwanghafter Mensch und auch sowas kann einen in die Depression treiben, wenn man versucht, perfekt zu sein. Das hörte sich jetzt vielleicht so an. Das war auch tatsächlich förderlich sozusagen für die Depression, dass ich das auch noch lange Zeit so versucht habe, der perfekte Mensch zu sein oder den perfekten Charakter zu entwickeln, was Zuverlässigkeit angeht, Pünktlichkeit und so. Und man kann da in so eine Spirale reingeraten, gerade wenn man zwanghaft ist, sodass man sich halt selbst total triezt und total überdiszipliniert quasi, sodass es unangenehm wird, ohne dass man es merkt. Und irgendwann sitzt man beim Therapeuten und der sagt einem, Moment mal, Herr Knipp, das ist der totale Irrsinn, den Sie da betreiben. Schalten Sie mal einen Gang oder zwei oder drei Gänge zurück. Das ist alles Quatsch. Sie müssen sich auch mal selbst schonen und selbst lieben. Selbstliebe ist auch so ein Stichwort. Das fällt, glaube ich, oft in diesem ganzen Depressionszusammenhang. Man muss lernen, sich selbst zu lieben und sich Dinge zu verzeihen und sich Schwächen einzugestehen.
Meine liebe Freundin Anna Merz, auch Betroffene, sagt immer, so auch Perfektionistin mal gewesen, wie ich auch, und die sagt immer, fand ich toll, Perfektionismus ist Faschismus. Ja, fand ich eine ganz, ganz starke Aussage. Ich habe mir jetzt gerade noch notiert, Perfektionismus ist für einen Surfer die perfekte Welle, und ich glaube, dabei sollte man es auch sein lassen, dass die Welle perfekt ist für einen Surfer. Aber wir Menschen sollen, dürfen, brauchen nicht perfekt zu sein, und diese Selbstliebe, wie du gerade gesagt hast, dieses sich selbst annehmen, dieses einfach zu sagen, kann ich nicht, ja, ich musste ja mal Handwerker werden, ja, und irgendwann stellte man fest, dass ich zwei linke Hände habe, ja, und habe ich nicht, habe einfach bloß keinen Bock drauf, ja, und ja, also Perfektionismus kann einen schon wirklich psychisch sehr stark ja, treffen. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Musik danach. Ja, wir hören erstmal Musik, weil wir kommen nachher noch zu einem deiner Vorbilder.
Auf mit Parts, hab gedacht, ich könnte alles reißen, nichts zu schwer. Ich wollte alles, mittlerweile reicht mir ein bisschen mehr. Glaub mir, Mann, ich war verzweifelt, doch begab mich auf die Reise. Auch wenn ich manchmal dachte, das wär abgefuckte Scheiße, hab daran geglaubt, eines Tages wieder ans Licht. Dann fehlt bei vielem der Blick, bis deine Liebe dann bricht. Glaub mir, Schatz, hab es probiert, konnte nichts dafür. Dennoch stand ich in der Nacht im Regen vor deiner Tür. Was soll ich sagen? Wir haben all die Monate gefightet, und egal was kommt, glaub ich, fühl mich wohl an deiner Seite. So viele Zweifel, so vieles, dass mein Gewissen knickt. Ich bin wie ein Boomerang, denn ich find meinen Weg zurück.
Um diese Zeit ist vorbei, nenn mich den Lazaro. Ich bin für all das bereit, wenn ich bereit sein muss. Ich geh allein diesen Weg, glaub mir, ich hab die Kraft. Bin ganz allmählich gereift, bin jetzt so stark, so stark.
Sie nennen mich Lazaro. In meinem Leben, und ich dachte mal, dass einfach nur die Doppelreime zählen. Doch die Verse, die man schreibt, sind die Seele, die man von sich gibt. Man sollte stets überlegen, was man von sich gibt. Ich geb es preis, nur weil ich weiß, ich kann es schaffen. Bin bereit für das, was kommt, zieh dann leise meine Waffe. Es ist kalt, Wärme kommt, wenn ich das Wort schreib. Sitze auf dem Bordstein, bis ich eines Tages dann emporsteige. Mental nicht so gut drauf, Körper nur gelenkt. Ich will raus hier, fühlte mich gefangen und so bedrängt. Wenn ich heute daran denke, kommen die Ängste wieder heim. War nicht leicht, in der Kette nur das schwächste Glied zu sein. Bin es leid, hab die Fäuste geballt. Will die Treppe rauf, Skizze schon so deutlich gemalt. Jeder Tag ist nur ein Test und dein ganzes Leben viel zu schwer. Sie nennen mich Lazarus, als wenn ich aus der Bibel wär.
Um diese Zeit ist vorbei, nenn mich den Lazarus.
Ja, Basti, Lazarus. Mit wem hast du da zusammen gesungen?
Mit Vanessa Gentile.
Okay.
Eine Freundin aus Stuttgart.
Okay. Sehr, sehr freundlich, finde ich.
Ja, auf jeden Fall ist sie auch sonst, wenn sie nicht singt.
Okay, das klingt super. Ja, als nächstes habe ich ein Interview, habe ich heute telefonisch noch geführt mit der Frau Friedewald, das ist die Pressesprecherin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Am 26. und 27. August war der 4. Patientenkongress Depression in Leipzig, aber hört einfach mal selber. Seid gespannt, ich freue mich. Und danach werden wir einen der Vorbilder von Basti telefonisch reinholen, den Markus Jeck vom Miles, das Magazin. Und aber jetzt erstmal das Interview mit der lieben Frau Friedewald von der Stiftung. Ja, herzlich willkommen, Frau Friedewald von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Herzlich willkommen hier am Telefon.
Hallo.
Ja, Frau Friedewald, Sie sind von der Pressestelle und Sie geben uns jetzt hier ein tolles Interview zum 4. Patientenkongress Depression in Leipzig, der ja am 26. 27. August in Leipzig im Gewandhaus stattgefunden hat.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich darüber zu erzählen.
Ja, Frau Friedewald, ich war ja selbst fort und wie kam es zu dieser Idee, so einen Kongress ins Leben zu rufen, der ja alle 2 Jahre stattfindet?
Die Idee für unseren Deutschen Patientenkongress Depression ist aus unserem Online-Forum Depression entstanden, das es inzwischen schon seit über 10 Jahren gibt. Dort können Betroffene und Angehörige sich in einem Forum über die Erkrankung und den Umgang damit austauschen. Und dort ist irgendwann die Idee entstanden, ach, es wäre doch schön, wenn wir uns nicht nur hier digital austauschen, sondern uns vielleicht auch einmal live treffen könnten und direkt miteinander sprechen. Und die sind mit der Bitte an uns herangetreten, ob wir nicht da noch ein paar Experten ran organisieren könnten, die dann eben auch ein paar fachmännische Informationen rund um die Erkrankung geben. Und so hatten wir dann vor inzwischen 8 Jahren eben den ersten Deutschen Patientenkongress.
Also die Idee finde ich ja auch total toll, sich zu treffen. Und ich war ja das erste Mal dort in Leipzig auf diesem Kongress und es war einfach wunderschön auch zu erleben, dieses Feeling, diese Stimmung mit Betroffenen, mit Fachleuten sich zu unterhalten. Also finde ich total klasse.
Ja, wir freuen uns auch. Wir haben also jetzt ganz viele positive Rückmeldungen bekommen, sei es über unseren Facebook-Account, über Instagram oder über E-Mails und Briefe, wo ganz viele Betroffene und Angehörige uns sehr schöne Rückmeldungen gegeben haben, dass sie tief bewegt waren von der Veranstaltung, viel mitgenommen und gelernt haben. Und das ist für uns natürlich auch eine tolle Sache, weil wir über ein Jahr lang an dieser Veranstaltung organisieren und dann sehr, sehr dankbar sind und sehr froh sind, wenn das bei den Betroffenen und Angehörigen auch gut ankommt.
Ja, das glaube ich. Man freut sich, wenn man so lange plant, wenn da wirklich ein positives Feedback kommt. Ich habe es ja selber in diesem Jahr ein Festival organisiert, für psychisch Erkrankte, für seelische also Menschen, die mit seelischen Einschränkungen zu tun haben und natürlich auch nicht Betroffenen. Und ich kann das komplett nachvollziehen, weil es ist einfach schön, wenn man hinterher so ein Feedback bekommt und einfach sagt, oh, du hast es jetzt ja geleistet und es war schön für alle. Und ja, finde ich toll. Ich habe noch eine Frage. Wie hat sich der Kongress bezüglich der Anzahl an Mitwirkenden, also Ausstellern, entwickelt und auch bei den Besucherzahlen?
Ja, wir freuen uns sehr, dass wir beim 4. Deutschen Patientenkongress ein erneutes Besucherhoch erlebt haben. Also es waren 1.300 Besucher da. So viele wie noch nie. Es sind also nochmal 100 mehr als vor 2 Jahren. Und wir hatten 36 Aussteller vor Ort und auch das sind mehr als vor 2 Jahren. Und das freut uns ganz besonders, weil diesmal der Termin in manchen Bundesländern noch am Ende der Sommerferien lag. Und wir gedacht haben, ja, wer weiß, ob das vielleicht ein kleiner Hinderungsgrund ist. Und umso mehr hat es uns gefreut, dass doch aus allen Ecken Deutschlands und sogar aus Österreich und der Schweiz die Leute zu uns gekommen sind.
Ja, also es war auch, wir haben ja abends dann noch da bei dieser Netzwerkparty zusammengesessen und das war wirklich auch erstaunlich, wo die Leute wirklich auch alle herkamen. Also da war ich auch selbst fasziniert. Ja, also ganz, ganz tolle Sache. Geht es bei dem Kongress nur um Depressionen oder geht es da auch um andere?
Im Fokus des Deutschen Patientenkongress Depression stehen, wie der Name schon sagt, natürlich die Depression. Es gibt rund um die Erkrankung so viele Dinge und Aspekte, die relevant sind, dass wir uns darauf auch wirklich fokussieren. So haben wir zum Beispiel in diesem Jahr einen sehr gut besuchten Vortrag gehabt zum Thema, wie erkläre ich Kindern eigentlich diese Erkrankung, sodass sie das verstehen können. Oder wir haben in jedem Jahr gern besucht werden Workshops zum Thema Schlaf und Depression. Und wir haben uns dieses Jahr mal in einem größeren Rahmen damit auseinandergesetzt, wie ist das eigentlich, in den sozialen Medien über Depression zu reden. Und da hatten wir zwei unterschiedliche Standpunkte, nämlich einmal den Uwe Haug, der aus der Psychiatrie getwittert hat und damit auch zu einer kleinen Berühmtheit geworden ist. Und dann die Kathi Krause, die unter ihrer Depression gemerkt hat, das tut mir gar nicht gut, zu sehen, wie es den anderen gut geht bei Facebook und Instagram, und die sich da total zurückgezogen hat. Und die haben so einen Pro-Kontra-Vortrag gehalten, und das war auch ein sehr spannendes Format.
Das glaube ich. Also war ich leider nicht dabei. Also war für mich auch so viel, hat sich so viel mehr eingeprasselt. Also im nächsten Jahr werde ich die Sachen da mal ein bisschen konzentrierter verfolgen. Der Schirmherr Harald Schmidt, ist das ein Gewinn als Schirmherr und warum?
Wir sind also unendlich dankbar, dass Harald Schmidt uns schon so viele Jahre unterstützt. Er hat am Anfang sich auch finanziell beteiligt am Aufbau der Stiftung und die Stelle der Geschäftsführung finanziert. Und jetzt hilft er uns vor allem, das Thema Depressionen in die Medien zu bringen und vor allem Leute zu erreichen, die sich bisher wenig mit der Erkrankung befasst haben und die denken, Moment, Harald Schmidt, den kenne ich doch von früher, den mag ich gerne.
Genau.
Und jetzt horche ich mal genauer hin, das ist doch eigentlich so ein lustiger Typ, was hat der denn mit Depressionen zu tun? Und dann vielleicht auch einen Zugang zu der Erkrankung zu finden, den es bisher nicht gab, und Leute zu erreichen, die bisher sich wenig damit befasst haben. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ist tatsächlich ein großes Zugpferd für uns und hilft uns eben immer wieder, das Thema Depression auch auf einem anderen Wege in die Öffentlichkeit zu bringen.
Ja, war auch ein sehr angenehmes Gespräch mit ihm. Also es hat mir wirklich sehr viel Freude auch bereitet. Wie erreichen Sie junge Zielgruppen?
Wir freuen uns ganz besonders, dass wir seit Herbst 2016 die Unterstützung von Victoria van Vylens haben. Das ist ein Alternativmodel und eine Bloggerin, die sehr bekannt ist in den sozialen Medien und die selbst an Depressionen erkrankt ist. Und die unterstützt uns jetzt eben seit letztem Jahr als Botschafterin, und sie ist ganz jung, also sie ist keine 30 und erreicht eben junge Menschen. Sie sieht ganz spannend aus, sie ist ganz doll tätowiert und ist eben vielleicht nicht das, was man sich vorstellt unter jemandem, der depressiv ist. Und sie hat eben eine ganz hohe Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und bringt da das Thema an die jungen Menschen ran. Und da sind wir sehr dankbar dafür. Ansonsten haben wir ja noch unseren Medienpreis Depressionshilfe, den wir auch auf dem Patientenkongress verliehen haben. Und da zeichnen wir Zeitungs- oder Fernsehredaktionen oder auch Radioredaktionen aus, die sich in besonders guter Weise mit dem Thema Depression beschäftigen. Und da hatten wir in diesem Jahr unter den Preisträgern auch schon zum zweiten Mal die Redaktion von BR Puls. Das ist ein ganz junges Radio- bzw. Fernsehprogramm, die eben auch auf eine sehr junge Art und Weise sich diesem Thema angenähert haben und das ganz wunderbar tun. Also auch das ist ein Weg, die junge Zielgruppe zu erreichen, indem man eben Journalisten unterstützt, die in jungen, neuen Formaten sich diesem Thema zuwenden. Und dann haben wir ganz unabhängig davon zum Beispiel an unserem deutschlandweiten Infotelefon Depression auch immer sehr viele junge Anrufer. Also wir merken, dass auch da Menschen zum Beispiel Anfang 20 anrufen und sagen, ja, meine Schwester ist erkrankt an Depression, was kann ich denn tun? Also auch da helfen wir jungen Menschen. Das ist nicht so, dass über das klassische Telefon jetzt nur die älteren Zielgruppen anrufen würden.
Ja, super, Frau Friedewald. Ich bedanke mich recht herzlich im Namen des Teams für das tolle Interview, und wir sehen uns, und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Resttag.
Vielen Dank für das Gespräch, Dankeschön.
Jo, wiederhören.
Tschüss.
Tschüss. Ja, vierter Patientenkongress hier in Leipzig. Ja, und bei uns zugeschaltet ist jetzt unser lieber Freund Markus Jeck. Hallo Markus.
Guten Abend Thomas, guten Abend Martin und guten Abend Sebastian.
Hi Markus.
Ja, wir haben, guten Abend. Ja, wir haben für den Basti heute einen seiner Vorbilder.
Um Gottes Willen.
Doch, nein, ich glaube, der junge Mann weiß schon zu schätzen hier mit, an wen er sich so halten kann, soll, darf. Ja, Markus, du warst ja auch beim Patientenkongress. Kleiner Rückblick.
Für mich eine ganz tolle Veranstaltung, sehr wertvoll. Schade, der einzige Kritikpunkt, den ich habe, dass es nur alle 2 Jahre stattfindet. Aber ich weiß natürlich auch, oder ich kann mir es gut vorstellen, was das für ein organisatorischer Aufwand ist. Deshalb, ja, aber wie gesagt, absolut gelungene Veranstaltung. Für mich sehr überraschend, dass so eine tolle Atmosphäre geherrscht hat. Also ich bin sehr, sehr begeistert immer noch. Das wirkt auch noch immer nach von dieser offenen Atmosphäre, von diesem respektvollen Umgang,
ja,
diesem Begegnen auf Augenhöhe.
Hm.
Und diesen doch vielen, es ist sehr, sehr viel gelacht worden auch. Und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn 1300 Menschen, die alle ihren Rucksack mit sich rumtragen, zusammenkommen, dass da trotzdem so viel gelacht wird. Und wie gesagt, ich bin noch immer sehr angetan von dieser doch richtig, richtig, richtig offenen und herzlichen Atmosphäre, den die Veranstalter, das muss man ganz klar sagen, die Stiftung Deutsche Depressionshilfe, in diese Veranstaltung mitgebracht hat von der ersten Sekunde an. Und ich denke, wir alle haben uns da anstecken lassen. Ich glaube, das kannst du auch so bestätigen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also man hat es ja im Interview gehört, dass ich da auch noch so total fasziniert war und auch, dass es auch alles ein Stückchen weit zu viel war. Und hab heute auch noch ein Interview geführt mit unseren lieben oder mit meinen lieben Kollegen vom Radio Z, also Redaktion Durchgeknallt, hab da auch noch ein kleines Statement gegeben und die waren so begeistert, die Mädels, besser gesagt die Nadine, und meinte, also dann müssen wir in 2 Jahren mal zusammen dahin.
Absolut.
Und da zusammen die ganze Geschichte aufmischen und uns da vielleicht auch die Sachen teilen, ja, weil es war wirklich, wirklich sehr, sehr intensiv. Also die Aussteller, die Workshops, die Vorträge, also das kann man, glaube ich, gar nicht alles irgendwo so aufnehmen und da müssen wir halt gucken, dass wir das in 2 Jahren hinbekommen und
wenn wir wieder dabei sein dürfen, also kann ich nur sagen, wir kommen wirklich gerne und ich sage ja, diese Begegnungen mit den vielen tollen Menschen und diese Atmosphäre, das wirkt wirklich noch sehr, sehr nach. Ja.
Ja, Basti, willst du kurz mit dem Markus sprechen? Ihr habt euch auch kennengelernt.
Ja, Markus, wie geht's dir?
Danke, mir geht's ganz gut soweit. Ich bin ein bisschen im Stress, weil wir natürlich auf unsere neue Ausgabe hinsteuern,
ja,
mit wieder vielen, vielen spannenden Themen.
Ja.
Und das ist jetzt gerade so die Endphase, so die letzten Tage vor Druckabgabe geht es dann immer noch mal ein bisschen drunter und drüber. Das ist natürlich auch sehr, sehr stressig.
Ja.
Und naja, das ist dann wenig Schlaf, viel tun, aber sehr angenehm. Trotzdem, es macht unfassbar viel Spaß und ich freue mich auch wieder auf diese 100 Seiten, die da kommen werden. Und ja, über die Themen kann man natürlich auch noch kurz was sagen, wenn ihr möchtet.
Ja, gerne.
Ja, natürlich ist der Thomas wieder dabei mit den News von Radio Depressione. Der kommt immer viel zu kurz in seinen Sendungen, wie ich finde. Den werde ich auch gleich nochmal fragen müssen, wie es ihm geht und was er so macht. Und naja gut, über dich ist auch ein Artikel mit dabei.
Was?
Auch noch ein bisschen was anderes als das, was du heute hier erzählt hast, was ich auch sehr gut finde.
Ja, okay.
Und wir haben das Schwerpunktthema bipolare Störung dabei, um das Krankheitsbild einfach mal ein bisschen zu erklären, ein bisschen was darüber zu erzählen. Wir stellen auch in dem Bereich ein bisschen was vor zur Selbsthilfe. Die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen kommt zu Wort. Die Uni Frankfurt kommt zu Wort mit dem Chefarzt dort vor Ort, mit dem Professor Dr. Reif. Das sind so Themen, die wir drin haben. Aber wir stellen auch wieder viele tolle Projekte, viele tolle Menschen vor. Und wir haben auch wirklich zwei faszinierende, sage ich, Menschen aus dem Bereich der Prominenten. Einmal die Victoria von Violence, die wir im Interview haben, die Botschafterin der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, und den Sportmoderator Buschi, Frank Buschmann. vielen Leuten natürlich bekannt noch aus Sportkommentatorenzeiten. Jetzt ist er ja bei RTL und moderiert er die Samstagabendsendungen. Im Moment gerade ja immer Ninja Warrior. Und er hat sehr, sehr offen mit uns gesprochen, auch ein bisschen was erzählt oder viel erzählt über sich, über seine Besuche bei der Psychotherapeutin, über seinen Umgang auch mit Verlust. Und ja, also es wird ein schönes Rundum-Paket wieder und eine richtig gute Ausgabe, die ich da kommen sehe. Na, wir erscheinen am 6. Oktober und ja, rechtzeitig zur Woche der seelischen Gesundheit.
Mhm. Wann ist die, Markus?
Ja, gut.
Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber...
ich sag mal so, es konzentriert sich natürlich alles rum um den 10.10., eben den Welttag der seelischen Gesundheit. Und an vielen Standorten fängt die Woche der seelischen Gesundheit schon deutlich vorher an, zum Beispiel schon am 5. Oktober in München, weiß ich zum Beispiel, da geht es vom 5. sogar bis zum 20. Oktober, es sind 15 Tage. In Köln ist viel unterwegs, da macht die Eckhard-Busch-Stiftung zum Beispiel auch ganz viel. In Berlin ist ein bisschen was geboten und deshalb, ich bin sehr gespannt und auch wir sind an der einen oder anderen Stelle auch mal mit an verschiedenen Programmpunkten mit dabei.
Definitiv.
Ja.
Ja. Markus, ich habe vorhin kurz noch ein Auge werfen können auf Facebook.
Oh ja, interessantes Thema.
Brisantes Thema. Erklär mal kurz, psychische...
Ja, wir haben gedacht, wir müssen mal ein bisschen diskutieren, ob Menschen mit psychischen Erkrankungen, erstmal egal wie sie geartet sind, egal ob du jetzt an Depressionen leidest oder wirklich auch an einer posttraumatischen Belastungsstörung, an ADHS, an Borderline, an Schizophrenie, es geht um das Thema, sind psychisch Kranke geeignet für ein Ehrenamt, ist es wertvoll, ist es auch machbar, und wir diskutieren darüber, wir haben diese Diskussion ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Bloggerin Nora Feeling. Und wir freuen uns, dass das Thema so angenommen wird, dass es viel Diskussionsbedarf gibt. Also wir sehen das, die Leute diskutieren auf unserer Facebook-Seite und wir freuen uns natürlich, wenn sich noch viele Menschen einklinken, von ihren Erfahrungen berichten im Ehrenamt, wenn man halt mit seiner Diagnose und mit seinem Erkrankungsbild auch nach draußen geht, das heißt zumindest an die Vorgesetzten rangeht und die darüber informiert. Und dann eben auch mal zu hören, wie gehen die Institutionen, in denen man dann mit seiner Erkrankung ehrenamtliche Arbeit leistet, wie gehen die damit um? Und das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und die Diskussionen laufen und die dürfen auch gerne noch weiterlaufen. Wir freuen uns sehr darüber und sammeln halt die Statements und dann gucken wir mal, was wir daraus bauen und machen. Also deshalb spannendes Thema, psychisch erkrankt und Ehrenamt, passt das?
Ich habe da noch eine Frage, hatte nämlich von, wie gesagt, kurz reingeschaut, hatte noch einen lieben Kollegen, der, mit dem habe ich lange drüber diskutiert. Geht es um das Ehrenamt oder geht das um das Ehrenamt im sozialen Bereich?
Naja, also wir sagen ganz klar, du kannst natürlich viel im sozialen Bereich machen, also es geht... uns interessiert überwiegend, sind die Leute ehrenamtlich tätig? Gehen sie mit ihrer Erkrankung dann auch raus und informieren Vorgesetzten oder verheimlichen sie das? Und wenn sie es ganz offen sagen, dann interessiert uns eben, wie gehen die Vorgesetzten damit um? Ich meine, Thomas, wenn wir jetzt mal nur den Bereich Depressionen rausnehmen, wir haben laut Stiftung Deutsche Depressionshilfe um die 5 Millionen Depressiven.
Ja.
Viele davon arbeiten hauptberuflich, natürlich stehen voll im Berufsleben und haben aber die Erkrankung. Und warum sollen diese Menschen dann zum Beispiel nicht fürs Ehrenamt geeignet sein? So, und uns geht es eben darum, trotz allem darum, wie gehen zum Beispiel auch soziale Träger, soziale Institutionen.
Das war ja meine Frage, Markus, ob das jetzt weil mit einer Depression kann ich sicherlich auf dem Sportplatz ehrenamtlich Netze jeden Sonntag anhängen und einen Ball putzen vielleicht oder die Fußballschuhe von den Jungs, ja, aber wie gesagt, die Frage war ja sozial, es geht ja glaube ich um den sozialen Bereich,
ja. Also natürlich, wie gesagt, überwiegend wollen wir uns auf den sozialen Bereich konzentrieren. Aber wir wollen eben auch hören, wie das ist, na, was Vorgesetzte sagen, das ist uns wichtig, wie Kollegen damit umgehen, wie auch ehrenamtliche Kollegen damit umgehen und wie natürlich auch die Menschen damit umgehen, für die, die arbeiten, also für die diese Arbeit da eben da auch gemacht wird, ob die zum Beispiel auch ein Problem damit haben, wenn ein psychisch Kranker mit ihnen ehrenamtlich etwas tut. Ja, auch das kann natürlich mal ein Punkt sein, zum Beispiel nehmen wir mal das Projekt Verrückt, na und, da kommen psychisch Kranke, werden dort weitergebildet, gehen in Schulen und klären dort über psychische Erkrankungen auf. Was sagen die Eltern dazu, wenn von zum Beispiel Depressionen Betroffene oder psychisch Kranke auf die Kinder losgelassen werden? Ist das verantwortungslos oder ist das sinnvoll? Also über solche Dinge müssen wir sprechen. Ja. Und da interessieren uns wirklich die Reaktionen und ja, wir hoffen, dass da noch ganz, ganz viel kommt.
Du, da bin ich mir, glaube ich, sicher.
Ja.
Markus, du hast noch 1, 2, 3 Fragen an mich.
Ja, Thomas, ich denke, du kommst immer zu kurz. Du bist zwar der Moderator der Sendung, aber da kommt bei mir natürlich auch der ehemalige Moderator und der heutige Journalist durch. Mhm. Erstmal die Frage, wie geht's dir denn? Was hast du so?
Wie es mir geht?
Wohlbefinden?
Du, 1952 wäre ich immer lockerer. Du weißt ja selbst, du warst ja auch schon in der Sendung, dass ich immer sehr angespannt bin. Aber ich glaube, das war eine coole Sendung heute.
Ja.
Sehr flüssig, sehr frei.
Das kann ich nur bestätigen.
Ja, also momentan ist es allerdings bei mir sehr turbulent. Die letzten Wochen waren sehr turbulent, es ist sehr viel passiert. Ich war ja auf ein paar Festivals, das war nicht nur Urlaub, das war auch Arbeit.
Ja.
Ja, und dann ist ja, arbeite ich in einer Liga mit, hier in Sachsen-Anhalt. Da geht es darum, das Bundesteilhabegesetz auf Bundeslandebene zu verhandeln. Da darf ich als Betroffener mit in der Truppe drinne sitzen. Und
du kannst das ruhig gerne ein bisschen größer machen. Du bist ja berufen und
Nein, das hat mit der Berufung nichts zu tun. Nein, das hat mit der Berufung noch nichts zu tun.
Okay.
Die Berufung ist, also ich bin berufen worden vorletzte Woche Donnerstag in den Ausschuss für Landespsychiatrieausschuss in Sachsen-Anhalt und dann auch in die Besuchskommission.
Ja.
Es ist immer so ein 10-Mann-Team aus erfahrenen Psychiatern, Psychologen. Wichtig ist, da muss immer ein Richter mit dabei sein in diesem Team. Es müssen Psychologen dabei sein, Sozialpädagogen, und wir besuchen dann einmal im Monat in diesem Team. Ich darf dort als Betroffener, also vom Innen heraus bin ich da berufen worden, also es ist so nicht, ich kann mich da bewerben oder so. Das hat schon was ein Stück weit damit zu tun, die jahrelange Basisarbeit, das ist jetzt ja schon so, ich sag's jetzt mal so bescheiden, wie ich immer bin, so ein bisschen auch der Lohn, also ich freue mich da auch richtig drüber, das ist eine riesengroße...
Ja, das ist auch mal einen dicken Applaus wert, ne?
Ehre, ja, wollen wir alle mal klatschen?
Ja, sehr gut.
Ja, wir klatschen auch mal selbst. Ja, und das ist natürlich eine ehrenvolle Aufgabe, ist natürlich auch sehr, sehr anstrengend, sehr stressig, aber ich finde das toll, dass wir auch, also wir sind dort in diesen Kliniken nicht nur als Polizisten dort, sondern halt einfach, wir gucken, was da Sache ist, wo die Sorgen, wo die Nöte sind, ja, und weil, wie gesagt, der Gesetzgeber sagt da auch manchmal, ja, wir zahlen das nicht oder machen das nicht, und dann kommen da halt sicherlich teilweise auch Zustände zu, dass Psychologen fehlen und so weiter. Was wir dann natürlich, oder ich dann, sage ich mal, auch in den Ausschuss mit reinbringen kann, ja, das ist schon eine große Ehre, ja.
Fein, also ich freue mich da sehr für dich, dass dir diese Ehre zuteil geworden ist, und ich hoffe, du wirst das Amt gut bekleiden. Und um vielleicht nochmal ganz kurz auf den Patientenkongress zu kommen, lief ja unter dem Motto, den Betroffenen eine Stimme geben. Ich glaube, das kannst du in diesem Fall dann, glaube ich, auch ganz gut, oder?
Ja, muss bloß noch ein Stückchen, weißt ja selber, das Selbstvertrauen noch ein Stückchen weit aus dem Keller holen. Aber es sind tolle, fantastische Menschen. Ich habe sie schon getroffen, mit denen ich da im Team, in der Besuchskommission zusammenarbeiten darf. Und das nährt ja auch. Und ja, schön. Das freut mich.
Fein. Also ich freue mich da sehr für dich.
Mhm.
Ich hoffe, du tust trotzdem genug auch für dich und deine seelische Gesundheit.
Ja, ich war ja Sonntag in der Therme, ne?
Also mal einen Tag baden.
Ich war mal einen Tag baden. Ich bin mal baden gegangen. Vor der Depression, vor dem Burnout gehe ich erstmal baden.
Oder das ist richtig so.
Gut, Markus.
Vielen Dank.
Wir sind kurz vorm Ende. Einen Titel spielen wir noch. Viele liebe Grüße an
euch auch, ja.
Ja, vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden hast, bist.
Sehr gerne.
Und wir hören und sehen uns. Und ich wünsche dir noch einen traumhaft schönen, entspannten, ruhigen Abend. Ja?
Euch auch. Genießt die Zeit. Und
alles klar.
War eine tolle Sendung.
Vielen Dank. Ja. Namaste. Jo.
Tschüss.
Tschüss. Ja, Basti.
Ja.
Wir neigen uns dem Ende zu. Ein Titel von dir kommt noch.
Mhm.
Basti Depressiva, Schwarze Wolke.
Mhm.
Ja, lese ich das gerade so richtig?
Ja, richtig.
Ja, das Schöne ist, dass du uns die Musik, wie gesagt, zur Verfügung gestellt hast.
Gerne.
Schön, dass du hier warst, dass du diesen weiten Weg auf dich genommen hast, von Berlin bis hierher. Mit Baustellen waren es ja immerhin 2,5 Stunden.
Ja, genau.
Ja, und ja. Möchtest du zum Abschied noch jemanden grüßen? Möchtest du noch was sagen?
Ja, ich möchte mich natürlich bei dir und dem ganzen Team hier heute bedanken, dass ich hier sein durfte, dass ich diese Plattform bekommen habe. Ich hoffe, ich habe niemanden enttäuscht. Ich hoffe, ich
bin
auch ein gutes verlängertes Sprachrohr für die Depressiven. Das ist auf jeden Fall mein Anspruch. Man kann nie für alle sprechen, aber ich möchte zum Schluss natürlich noch alle Menschen auffordern. Nehmt Rücksicht aufeinander, informiert euch über psychische Erkrankungen, bevor ihr über jemanden urteilt. Zeigt Interesse. Hört euch gegenseitig zu und informieren könnt ihr euch natürlich auf meinem Kanal. Mir ist aber nicht so wichtig, dass ihr das dort tut, sondern dass ihr es überhaupt tut. Es gibt auch noch andere Kanäle und andere Medien, mit denen ihr es machen könnt. Also guckt so ein bisschen über den Tellerrand hinaus und den Betroffenen wünsche ich natürlich alles Gute weiterhin für die Genesung.
Mhm. Vielen Dank. Ich habe noch einen Gruß, habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Dani, von die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Liebe Grüße, liebe Dani, du musst jetzt lange warten. Ich bedanke mich bei dir, Basti. Ich bedanke mich bei meinem lieben Freund Martin Glas hier für die Technik. Schwarze Wolken, wir sind raus. Wir hören uns wieder live am 10. Oktober. Und bis dahin, euch eine gute Zeit. Schönen Abend noch und bis dann.
Ich krieg sie nicht mehr weg, fest mit ihr verwachsen. Dass ich gute Laune hatte, kann ich schon selber nicht mehr fassen. Bin von super motiviert zu super ausgebrannt gewechselt. Ja, und glaubt mir, dieser Text hat keine ausgedachten Sätze. Bin so krass genervt, warum die ganze Arbeit? Warum der ganze Hassel und der Stress, wenn ihr dann wieder mal nicht am Start seid? Es tut mir leid, dass ich jetzt grad den Beat hab und was schreibe. Lest die Kommentare, deine Lieder sind wieder mal scheiße. Doch ich bin daran gefesselt, ist nicht schön, aber selten, so dass ich manchmal schon gar nicht mehr weiß, ob ich noch ich selbst bin. Dank dieser schwarzen Wolke häng ich in der Gosse dann. Doch diesmal muss was anders werden, bin so oft davon gerannt. Mach wieder nur ein Song, wahrscheinlich mach ich's mir viel zu leicht, wenn meine Frau erklärt, dass für uns keine Perspektive bleibt. Wenn irgendwann eine Frau mal so loyal an meiner Seite steht wie diese schwarze Wolke, dann glaub mir, lass ich sie nicht mehr gehen. Da ist eine schwarze Wolke, zwei schwarze Wolken, da sind drei, vier, fünf schwarze Wolken. Da ist eine schwarze Wolke, zwei schwarze Wolken, da sind drei, vier, fünf schwarze Wolken. Da ist eine schwarze Wolke, zwei schwarze Wolken.